Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen geilurbanen retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an fragen@vrindt.de geschickt werden, vrindheitsgemäß, also garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein. Die erste Folge 2025.
So ist das.
Furchtbar.
Es hat sich eigentlich auch nichts geändert, ne? Außer dass die Versicherung fürs Auto teurer geworden ist.
Ja, aber, und das ist wirklich ein Highlight schon für mich im neuen Jahr gewesen, der Adventskalender,
ja,
den wir in der letzten Folge angeteasert hatten, der hat tatsächlich ganz gute Chancen in diesem Jahr zu entstehen, sodass er dann pünktlich zum Feste präsentiert werden kann. Wir haben nämlich eine tolle Hörerin, die ist Charlotte und ist ein bisschen seltsam und deswegen sammelt die so Vrindheitsschnipsel, also ja, alles, was wir so gelabert haben und was sie gut fand oder
Aphorismen,
witzig fand,
Aphorismensammlung.
Hat sie so abgeklemmt quasi und kleine Audio-Files draus gemacht.
Echt super.
Hat sie alles hochgeladen, ich habe es runtergeladen und ich habe da gerade mal reingeschaut und habe gesehen, wie geil die Dateien alle heißen. Zum Beispiel in den Arsch atmen gegen Schluck auf. Oder ja, vor allem, weißt du das noch?
Ich kann mich an nichts erinnern. Ahnung,
dann ich habe noch weitere, was auch. Fungel poppen auf.
Fungel?
Was sind Fungel und warum poppen die auf? Vielleicht ist das ein Tippfehler oder so. Dann ein Zitat. Ich stehe hinter dem Produkt, ich lobe das Papier. Und super. Meine zwei Favoriten, man sieht nur mit dem Blinddarm gut. Und Schwanz mit Vanille einreiben.
Um Gottes Willen. Oh, ist das schrecklich. Aber ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Also damit richtet sich dann der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr auch sowas habt, also da, wo wir besonders seltsame Sachen geredet haben, ihr euch was rausgeschnitten habt, oder falls ihr im Laufe dieses Jahres und vielleicht auch des nächsten Jahres und der nächsten Jahre mitmachen wollt am Adventskalender, notiert euch doch einfach, also klippt euch, wie man in Profisprache sagt, klippt euch doch einfach diese Sachen und ladet sie irgendwo hin hoch und schickt sie uns und sonst wie viel. Mal gucken, was wir daraus gebastelt kriegen. Aber ja,
und schön. Viele Leute machen ja auch so Re-Listenings, dass sie irgendwie ganz vorne anfangen 2013 und sich das Ganze nochmal geben. Und wenn ihr da irgendwie so ein Lachflash entdeckt oder so, also wenn ich zum Beispiel sowas habe und ich bin aber unterwegs, dann mache ich mir einfach einen Screenshot.
Ah, gute Idee.
Und dann sehe ich ja, zu welcher Zeit, also wie die Zeitmarke da ist. Und das kann ich mir dann auf diese Weise abspeichern, in Anführungsstrichen.
Ja, sehr gut. Ja, so ein richtiges, gibt's bestimmt so ein Tool, wo man sagen kann, hier, da, die letzten 10 Sekunden rausschneiden und wegspeichern, gibt's bestimmt irgendwo. Aber ich hab's, ich habe es noch nie gesehen.
Und wenn man es nicht hat, unsere Hörerschaft neigt ja eher zum Coding und sowas kann man sich doch auch selber programmieren,
genau,
oder?
Genau, programmiert mal schnell sowas, ihr habt doch Zeit. Ja, da können wir direkt einsteigen hier, ne?
Ja, wir können loslegen.
Zum Beispiel mit einer Frage von Leo. Warum muss ich bei diversen Online-Shops eigentlich zusätzlich zu meiner Adresse auch mein Geschlecht getarnt als Anrede angeben? Und warum kann ich da nur Herr oder Frau auswählen?
Ja, das ist doch mittlerweile gesetzlich geregelt, oder nicht?
Weiß ich gar nicht, ob das gesetzlich geregelt ist. Ja, doch, ne?
Also bei Jobausschreibungen ist es gesetzlich.
Ja, Mann, Frau, divers. Mindestens steht mittlerweile divers dabei. Die Frage ist allerdings auch 4,5 Jahre alt. Vielleicht hat sich tatsächlich schon was verbessert in den letzten Jahren. Und oft kann ich auch anklicken, keine Angabe. Warum man das überhaupt anklicken wollen würde, verstehe ich nicht.
Also warum man keine Angabe lieber macht?
Nee, warum man überhaupt das wissen will als Händler, als Anbieter. Also ich könnte mir nur vorstellen, dass es daran liegt, dass wir dazu neigen, alles so gut es geht irgendwie zu kategorisieren, weil wir mit Mit, ja.
Naja, aber guck mal, für Marktanalyse sind das natürlich unschätzbare Daten. Okay. Denn gegebenenfalls hast du Produkte, die sich eher an Frauen oder eher an Männer richten und dementsprechend auch gestaltet sind. Und dann ist sowas natürlich in Anführungsstrichen wichtig.
Ja.
Und es ist auch cool, wenn du zum Beispiel eine Dienstleistung anbietest, ist es cool für dich zu wissen, wie du deine Ansprache gestaltest. Wenn, also ich kenne das aus der Buchhandlung. Manchmal haben wir Kunden, die haben einen Namen, der klingt für uns exotisch, wir kennen den nicht und wir können nicht einordnen, ist es jetzt ein weiblicher oder ein männlicher Name. Ja. Und dann kommt eine Supportanfrage und dann schreiben wir, sehr geehrte Frau, Herr, was, ja. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich. Manche das schreiben stimmt. sogar, wenn sie wissen, sie haben so einen Namen, schreiben sie in Klammern Frau so und so.
Mhm.
Also, weißt du, das Frau in Klammern, um einfach schon da diesen Zweifel auszumerzen. Und das finde ich dann eigentlich auch ganz gut, weil es einfach dem Gegenüber hilft, die richtige Höflichkeitsfloskel zu wählen. Und
es wird ja auch, es wird ja auch nicht besser, also es wird ja immer unübersichtlicher. Also dadurch, also es heißen hier halt nicht mehr alle Alexandra und Holger, was äußerst eindeutige Namen sind, also geschlechtszugewiesene Namen, sondern das ist ja mannigfaltig. Und vor allen Dingen mit der ganzen Einwanderung, da kommen ja auch Leute, die heißen, wie ich noch nie irgendwelche Namen irgendwo gehört habe, so dass ich auch denke, oh, Mann oder Frau, ja, stimmt, ja. Ja.
Ja, so einfach ist es also nicht.
So einfach ist das.
Nein, so einfach machen wir es uns hier nicht in der Blindheit.
Das ist richtig. Dani schreibt, interessant, Dani ist die E-Mail-Adresse und es ist der Daniel, womit wir da wieder so ein Ding hätten. Früher als Kind, vor ca. 35 Jahren, schmeckte Hustensaft eklig und abstoßend. Heute finde ich ihn hingegen lecker und sehr süß. Hat sich meine Geschmacksempfindung geändert oder haben die Hersteller die Rezeptur angepasst? Es ist ganz einfach, Daniel. Du bist kodeinsüchtig geworden.
Mhm.
Nicht? Okay, dann nicht.
Ich weiß gerade nicht, Hustensaft, eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass wir ein Mädchen hatten im Kindergarten, die hatte so lange blonde Haare, war auch die Tochter einer Kindergärtnerin und hat alle immer gemobbt. So eine Tante war das. Und eines Tages bin ich hinter ihr Geheimnis gekommen. Ich wusste nämlich, die hat Dreck am Stecken. Ich weiß noch nicht, wo genau. Und dann habe ich sie dabei erwischt. Und zwar mehrmals, wie sie an den Medizinschrank geht und aus der Hustensaftflasche säuft.
Ja, Kodein.
Und das
ich sag's dir, Kodein. Und dann, das ist wie bei Zigaretten. Die erste Kippe schmeckt auch scheiße, aber irgendwann denkst du, oh, Marlboro schmeckt besser als Camel oder irgendwie sowas. Das ist
Ja. Und wie ich die halt da gesehen habe, wie die sich das so wirklich so gulp, gulp, gulpmäßig da reintut, da wusste ich echt, aha. Also das musste ja mehr sein als, ich habe Husten, ja,
genau.
Helf mir mal kurz.
Ja. Keine Ahnung, warum der heute süß, also mir fällt das nicht auf, weil ich Hustensaft benutze ich nicht. Also ich huste halt. Vielleicht um es besser zu verkaufen, weil es halt nichts nutzt. Kann ja auch sein. Das schmeckt scheiße und nutzt nichts. Naja, wenigstens
schmeckt's. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass das Geschmacksempfinden sich sehr stark verändert. Von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Also Kindergeschmack, was mögen Kinder? Pommes, Pizza, Cola, Gummibärchen.
Ja, süß im Wesentlichen.
Brause, sowas halt. Ja, und fade Sachen. Als Kind mochte ich gerne fade Sachen. Und ich mochte nichts, was so irgendwie fies schmeckt. Das bitter ist oder scharf oder in irgendeiner Weise überkomplex.
Mhm.
Und als Erwachsene mag ich aber diese Dinge durchaus.
Ja, ich überlege gerade, was das für einen Grund haben könnte und komm, wirklich kann mir nur Marketing vorstellen. Also was halt, aber Hustensaft ist ja viel Placebo. Und bittere Placebo wirken besser als süße Placebo. Aber
Placebo-Hustensaft ist ja so dickflüssig und so sirupartig, damit das alles auskleidet.
Damit du das Gefühl hast, da würde irgendwas ausgekleidet, aber der Husten entsteht ja nicht da, wo der Hustensaft alles auskleidet.
Das ist richtig, ja. Aber vielleicht geht's dir ja beim Hustensaft auch gar nicht darum, dass du die Krankheit los wirst, sondern dass die Symptome gemildert werden. Und da hilft es natürlich schon.
Findest du, wird der Husten weniger dadurch? Also wenn ich Hustensaft nehme, wird dadurch der Husten überhaupt
also
nicht weniger?
Ja, also der Hustenreiz.
Ja gut, dann so ein Hustenstiller, der den wirklich unterdrückt, das ist nochmal was anderes, aber wie der schmeckt, weiß ich auch nicht.
Nee, mit dem Geschmack hat es nichts zu tun. Ja. Da hast du recht, ja.
Und Hustensaft, also da löst sich halt nichts. Das kannst du halt, das gibt unendlich Studien, dass sich nichts löst. Irgendwie das Einzige, was, glaube ich, ein bisschen hilft, ist dieses Acetylcystein. Und das verkürzt die Krankheitsdauer um einen halben Tag oder so ähnlich. Mhm. Also nagelt mich nicht fest, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber das, also dieses ganze Hustensaft-Ding, das halt, wie meine alte Hausärztin immer gesagt hat, ja, wenn Sie meinen, das hilft Ihnen, können Sie das gerne nehmen.
Hat die gesagt?
Ja, ja. Ja. Ja, Husten ist halt, ne, ja, kannst halt viel trinken, damit du viel Flüssigkeit, also viel Schleim produzierst und der ganze Dreck möglichst gut rauskommt. Aber sonst bringt das ja alles nichts.
Ja. Also, wenn es dir schmeckt, trink's weiter.
Genau. Außerdem brauchst du es ja gegen das Zittern. Markus fragt, wenn ihr in einem Restaurant seid und ein Gericht mit Beilagensalat bestellt, esst ihr dann den Salat als Vorspeise, zum Hauptgang oder nach dem Hauptgang?
Boah, das ist eine gute Frage, die mich auch jedes Mal stresst, wenn ich so einen kleinen Salat bekomme zum Essen dazu. Weil ich weiß, dass man den vorher essen soll. Und deswegen, also denke ich mir jedenfalls, und deswegen esse ich den auch vorher. Ich lasse aber noch ein bisschen übrig. Während des Essens vergesse ich den komplett, dass der da ist, und ärgere mich dann, dass noch ziemlich viel übrig und ist, wenn ich fertig
dann,
bin.
Wirkst dir dann die und letzten Reste Eimer Salat in Mayo rein. Ja, ja,
genau,
weil man das schämt ist der sich letzten, so ein bisschen.
Diese Späne da.
Ja, genau. Ja, nee, vorher. Immer vorher. Also, wenn es ein Beilagensalat ist, esse ich den immer vorher.
Ja. Meistens kommt er ja auch früher und da ergibt sich das chronologisch.
Ja. Nee, das mache ich wirklich. Meistens habe ich ja auch wirklich Hunger. Das heißt, ich bin froh, überhaupt irgendwas zu essen zu kriegen. Vorher einen Salat essen, das ist halt, ja, das macht halt schon mal ein bisschen den Magen voll. Du hast ein bisschen Faserstoffe drin und isst dann vielleicht nicht so viele Sättigungsbeilagen hinterher mehr. Also das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich damit verbringe. Ob das sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. Aber weil
so ein geiles Dressing drin ist, was so auch ölig und fettig ist.
Ja, das ist halt oft das Problem, dass da eben kein geiles Dressing drin ist, sondern immer diese so weiße Salatmayonnaisen-Verdünnung mit, ja.
Das ist also da, wo ich hingehe, ist immer geiles Dressing drin.
Das finde ich ja zum Beispiel bei vielen normalen, also einfachen italienischen Restaurants so schön. Die stellen dir den Salat auf den Tisch. Und dann stehen da Essig und Öl, Pfeffer und Salz. Und dann kannst du dir das selber irgendwie anmachen. Das finde ich halt ganz geil. Aber so dieser typische deutsche Eimersalat finde ich immer ein bisschen schwieriger. So Krautsalat mit Salatsoßen, verdünnte Salatsoße irgendwie. Wenn sie einen richtigen Coleslaw hinstellen, dann ist das wieder geil. Aber machen sie ja nicht. Kostet ja zu viel.
Ja.
So, wir klären heute aber mit 7-Meilen-Stiefeln klären wir hier die drängenden Fragen der Menschheit. Christian schreibt, aktuell, wir sind im August 2020 übrigens gerade, aktuell herrscht hier aus guten Gründen noch Maskenpflicht. Wenn ihr die Frage beantwortet, hoffentlich lange nicht mehr. Folgende Situation. Eine offensichtlich angetrunkene Frau kommt in die S-Bahn und setzt sich gegenüber hin. Eine Maske will sie nicht aufsetzen, stattdessen rotzt sie auf den Boden und ist sehr mitteilungsbedürftig. Als sich niemand mit ihr beschäftigen will, schreit sie lautstark ihr Selbstmitleid heraus und behauptet, geschlagen worden zu sein. Wie verhaltet ihr euch?
Komplett hilflos natürlich, wie man sich solchen Leuten gegenüber verhält.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich würde da auch gerne eine Schulung machen, ganz ehrlich. Oder ich hätte da gerne einen Expertenrat, denn ich verhalte mich da gar nicht. Ich würde sowas komplett ignorieren. Ich würde mich wahrscheinlich weit weg von ihr setzen.
Ich hab
das Weite suchen. Vielleicht sogar aussteigen.
Ja, ich habe tatsächlich alles schon gemacht. Das ist wirklich situationsbedingt. Also das ist die Frage, wer sitzt da, in welchem Zustand ist diese Person? Was schreit diese Person? Was will diese Person? Also ich hatte es schon mal, dass ich irgendwie so einen Heranwachsenden, lass sie mal 17, 18, 19 gewesen sein, der saß schreiend in der U-Bahn, hat die ganze Zeit auf den Sitz eingedroschen und rumgepöbelt und sowas. Und den habe ich halt angesprochen. Ich habe gesagt, was ist denn los, Alter? Und davon ist er ruhig geworden.
Ah.
So, sowas funktioniert. Aber es hätte halt auch genauso gut sein können, dass er mir aufs Maul haut.
Ja.
Also das war halt auch, der war halt einen Kopf kleiner als ich und ich habe gedacht, okay, wenn er ausrastet, kriege ich den in den Griff. Wäre ein Kopf größer gewesen als ich, wäre ich ausgestiegen.
Mhm.
Ja. Die
Alkoholiker sind tatsächlich nicht so gefährlich meistens.
Ja.
was sowas angeht.
Ja, aber bei so die offensichtlich angetrunkene Frau, das reicht mir nicht, um da eine allgemeine Handlungsempfehlung irgendwie draus abzuleiten. Das auf den Boden rotzen, da hätte ich sie wahrscheinlich angeschnauzt. Also wenn da jemand sitzend auf dem Boden rotzt, werde ich in der Regel laut. Mhm. Und zwar sofort und reichlich aggressiv. Aber ja, am Ende ist es halt immer, du sitzt da und musst situativ überlegen, kann ich an der Situation was ändern? Also kann ich oder nicht? Und wenn ich nichts dran ändern kann, dann ziehe ich mich halt raus und setze mich woanders hin oder nehme die nächste Bahn. Ja, ja. Ja. Ist ja auch immer so, also auch wenn du auf der Straße angequatscht wirst von Leuten, das ist ja auch immer wieder, dass du denkst, okay, antworte ich dem oder schüttle ich den Kopf und schick ihn weg. Ne?
Was meinst du denn jetzt? Also was für Sachen könnten das sein?
Was weiß ich, Schnorrer,
so.
Zeitungsverkäufer, irgendwelche Verwirrten, die dich anquatschen und irgendwas von dir wollen, was ich erst kürzlich wieder erlebt habe, darf ich mal ihr Handy benutzen? Wo ich dann auch denke, nein. Weil ich gebe doch, ja, natürlich, ja, ja, es ist.
Was war das für eine Person?
Das war eine Frau, die auch ein bisschen einen verwirrten Eindruck gemacht hat. Und es war dunkel, also es war abends und wir haben hier so ein Eck mit 4 Bushaltestellen und die wollte irgendwo hin und war sich nicht sicher und bla und war aber durch den Wind, man kann nicht mal ihr Handy haben. Dann habe ich gesagt, nee, Sie können mein Handy nicht haben. Sie können mir gerne eine Frage stellen, die beantworte ich Ihnen dann auch unter Zuhilfenahme meines Telefons. Aber das gebe ich nicht aus der Hand. Ist halt zeternd abgezogen.
Oh.
So. Da wäre vielleicht auch sinnvoller gewesen, einfach zu sagen, lassen Sie mich in Ruhe. Bitte sprechen Sie mich nicht an. Was ich ja auch immer wieder versuche, durch Kopfhörer zu symbolisieren, aber selbst das funktioniert ja nicht. Mhm. Ich weiß nicht,
weil alle Leute mit Kopfhörern rumlaufen.
Großen Over-Ear-Kopfhörern auf dem Bahnsteig gestanden habe, wo auch noch 30 andere Leute stehen und nur ich werde von jemandem nach dem Weg.
Ja, natürlich, Holger, weil du mit diesen Kopfhörern so süß ausschaust wie ein kleiner Bär. Das ist doch klar, dass dich alle Leute ansprechen. Das ist, was Leute nicht auf dem Schirm haben, dass die halt total cute aussehen, die Dinger. Und das macht dich natürlich nahbar.
Nein, weiß nicht. Irgendwer meinte mal, das ist, weil ich so kompetent aussehen würde.
Ja, wer weiß. Brille plus Glatze, wer weiß.
Wer weiß. Johannes wüsste gerne, ab welchem Beitrag hebt ihr Münzen auf, die ihr auf der Straße liegen seht? Verzeihung.
Alles, ohne Ausnahme.
Ja, ohne Ausnahme alles.
Den Pfennig musst du allein schon deswegen aufheben, weil er ein Glückspfennig ist.
Und wir wissen ja alle, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.
So sieht's aus.
Und ich habe hier so eine Riesentüte mit lauter Kupfergeld und denke mir, was soll ich mit diesem Scheiß jetzt machen?
Das ist fies, gell?
Das ist wirklich furchtbar.
Ja, und man kann auch nicht, also ich habe ja früher gedacht, boah, das ist geil, weil dann kann man so Amelie-mäßig, weißt du, so wie Amelie in den Bohnen wühlt, kann man dann hin und wieder auch in dieser Kiste mit den ganzen 1-Cent-Stücken wühlen.
Also nein, dafür habe ich Goldmünzen.
Fühlen wie Dagobert Duck, aber halt nur mit einer Hand, weißt du, macht ja nichts, aber wie die Hand danach stinkt, das vergällst dir wieder.
Nein, für sowas habe ich Goldmünzen in so einem großen Topf.
Ach so.
Den ich mal am Ende des Regenbogens gefunden habe.
Mhm. Ah, das sind nur diese Schokomünzen, die vom Wagen fallen, wenn Kamelle gerufen wird.
Wo du dann denkst, ja, die kenne ich. Und manchmal sind das aber keine Schokomünzen, sondern manchmal ist das auch Kaugummi. Ganz, ganz selten ist das Kaugummi. Echt? Und das ist mir schon mal passiert als Kind, dass ich dachte, Schokomünzen. Und dann war das irgendwie so ein Kaugummi, der natürlich, weil es Februar war, durch die Kälte total bröselig geworden ist. Es ist wirklich ein Kindheitstrauma.
Ja, ich kenne die Goldmünzen auch so als Karamellzeug,
Plompenzieher, genau.
Weißt du? Und die waren immer zu hart. Das heißt, es waren nicht nur Plompenzieher, sondern auch Zahnbrecher, potenzielle.
Christine wüsste gerne, wärt ihr lieber bei eurer Geburt oder bei eurer Beerdigung dabei? Es geht um Zeitreisen mal wieder.
Boah, das ist ja beides extrem fies. Also Geburten, das ist bei mir, das geht gar nicht. Es gibt ganze Serien, die von irgendwelchen Hebammen handeln, die andere Frauen dabei begleiten, wie sie einem Baby das Geschenk des Lebens machen und so. Und auch so Geburten, wie die immer grafisch dargestellt werden in Filmen. Ey, ich kann das nicht haben. Das ist die eine Sache, wo ich nie hinsehen kann. Und ich mache durchaus Horrorfilme. Aber Geburten, Forget it. Das
hier sehen Sie,
gar
hier
nicht.
Sehen Sie einen Live-Bericht. Operation am offenen Herzen. Oh, ah, interessant. Hier eine Geburt. Das ist echt schon krass. Ja, verstehe ich.
Aber Leute, andere Menschen scheinen das nicht so schlimm zu finden. Ich meine, warum wird man auch Hebamme? Also das sind ja Leute, die das irgendwie mögen oder die da zumindest kein so großes Problem damit
ja,
haben.
Ja, das gibt solche. Also das ist ja auch meine Eltern leben ja seit letztem Jahr im Seniorenheim. Und da ist natürlich auch Pflegepersonal, also es ist jetzt nicht so, alle sind fit und ne, die Best-Ager und so, sondern da rennen Demente rum, da rennen hilflose Personen, rennen nicht rum, weil die hilflos sind, aber und die Leute, die da arbeiten und diese Jobs machen, das ist ja auch so. Also ich wäre nicht in der Lage, meiner Mutter einen Arsch abzuwischen.
Ja.
Und ich denke immer, boah, was krass, dass ihr das könnt. Ich finde das so, ja. Ich finde das bald heldenhaft.
Ja, ist es.
Also Das
ist ja. es. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es da auch einen ziemlich schnellen Abstumpfungseffekt gibt,
das
wenn man das aber ein paar Mal gemacht hat.
Das mag's
aber
sein.
Ja, ich verstehe dich da voll und ganz. Das ist wirklich krass.
Ja.
Also nee, bei meiner Geburt wäre ich definitiv nicht so gern dabei.
Nee, Beerdigung wäre schon ganz lustig, aber wäre halt gut, wenn da jetzt nicht irgendwo eine Zeitung rumliegen würde, weil dann wüsste man das Datum seines Todes. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wissen wollen.
Ja, also ich bin relativ sicher, dass von meinem Tod niemand irgendwas mitkriegen wird. Dass ich anonym bestattet werde.
Hast du nicht einen Lebensgefährten? War da nicht noch irgendwas?
Ja, aber was ist denn, wenn er vor mir das zeitliche Segen und ich alleine bin? Dann sterbe ich wirklich einsam. Was ich mir allerdings vorstellen kann, also ich habe ein alternatives Szenario, dass ich es irgendwie schaffe, als mehr oder weniger bekannte Künstlerin Fuß zu fassen oder mir so ein Stamm an Menschen, also Menschen um mich zu scharen, die dann in der Lage sind, eine Gedenkfeier für mich zu machen. Und ich würde das gerne bezeugen, einfach nur zu überprüfen, ob meiner Bitte Folge geleistet wurde, einen Hexensabbat draus zu machen. So richtig schön, weißt du, so mit so Tanzeinlagen, wo so Elfen rumtanzen, zu Trommel schlagenden, also irgendwelche Gnome schlagen die Trommel und die Elfen tanzen rum, dann werden irgendwelche seltsamen Poetry-Slam-Gedichte vorgetragen. Also einfach so eine Mischung aus dem Schlimmsten, was die Kleinkunst zu bieten hat. Unter dem Titel Hexensabbat für Alexandra Tobor. Da würde ich halt gern mal reinlinsen.
Das Schlimmste,
aber zu gucken,
was
ob die
Kleinkunst
auch
zu bieten hat. Ja, aber zugucken, also ich sehen, was dann passiert, wäre vielleicht schon ganz interessant. Andererseits sieht man dann halt vielleicht, dass keine alte Sau kommt und nicht mal deine Frau um dich weint und weiß der Geier was.
Genau, das wäre auch meine Befürchtung, dass ich der Wahrheit halt so ins Gesicht sehe.
Ja, das heißt, wir wollen das nicht.
So. Nee, beides. Beides.
Nee, beides. Wir wollen das nicht. Beides nicht. Also die Rindheit will das nicht. So eine neue Kategorie.
Würdest du denn gerne dein kommendes Leben angucken?
Hä?
Also jetzt mal angenommen, es gäbe Wiedergeburt. Würdest du gerne deine Existenz...
Das ist eine gewagte Prämisse, Frau Schriftstellerin.
Ja, aber wir dürfen uns das ja durchaus ausdenken.
Natürlich. Die Zeiten sind so wild. Heutzutage, da kann man sich alles ausdenken. Ach so, mein nächstes Leben, also als was ich wiedergeboren würde.
Das kommende
würde.
Leben, weil denk dran, du kannst auch als kleiner Junge in Kalkutta
Nee, würde ich auch nicht
werden.
Wissen wollen. Ich wäre gerne unsterblich, aber ich möchte alles andere möchte ich nicht wissen.
Mm.
Nee.
Gut so.
Nee, weil wenn ich dann jetzt weiß, du wirst kleiner Junge in Kalkutta wiedergeboren oder als Wurm oder was auch immer es da so gibt, würde ich dann halt sofort anfangen zu denken, okay, was kann ich jetzt tun? Um mein Karma, also um ein paar mehr Karma-Punkte mir drauf zu schaffen, um dann vielleicht nicht in Kalkutta, sondern in, weiß ich jetzt auch nicht, geboren zu. Nee, das ist scheiße.
Aber hey, das funktioniert. Ich habe mir jetzt letztens zur Weihnachtszeit die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens angehört als Audiobook.
Ja.
Und da passiert ja genau das mit dem Scrooge. Der wird von Geistern besucht und einer der Geister, der dritte Geist, der ihm erscheint, der zeigt ihm tatsächlich sein Ende, seine Beerdigung, die Situation, wenn er nicht mehr da ist. Und das weckt dann ultimativ in ihm so einen großen Willen zu überleben und ein guter Mensch zu sein, dass er sich tatsächlich auch verändert.
Ja.
Ich glaube, das klappt auch im echten Leben. Also ich glaube, wenn Menschen die Gelegenheit hätten, ihr Ende zu sehen und das verbunden auch mit der Situation, dass du eigentlich wenig Gutes in die Welt gebracht hast, dass das viele Menschen zum Umdenken bringen würde.
Nee, naja, dich nee, glaube ich nicht. Ja. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass viel zu viele, die wahrscheinlich überwiegende Mehrheit der Menschen überhaupt nicht über genügend Abstraktionsvermögen verfügt, um aus einer solch großen Sache wie dem eigenen Ende Lehren für den Alltag zu ziehen. Daran glaube ich nicht.
Ja, das ist allein schon deswegen, weil der Alltag dich verschlingt. Ich hatte letztens einen Traum, der war so heftig, da ist mir die Endlichkeit des Lebens so schmerzhaft bewusst geworden. Ja. Ich habe richtig gesehen, wie die Zeit dahin schmilzt wie das Wachs einer Kerze und ich kann nichts dagegen tun. Ich bin aufgewacht und mir ging es echt 5 Stunden oder so richtig schlecht, so mit Weinen und so. Und ich habe gedacht, boah, das ist geil. Endlich erlebe ich einen Moment, der mich mein Leben ändern lässt. Der tatsächlich mich ins Handeln kommen lässt. Ja, und was ist? Jetzt sind 5 Tage seitdem vergangen und es ist wieder alles wie zuvor. Ja,
der Alltag frisst dich
auf. Obwohl die Lektion und das so intensiv war.
Ja, und nicht nur das, die war so intensiv. Und jemandem ist diese Lektion erteilt worden. Also du und ich, wir... Letztlich setzen wir uns von Berufswegen schon mit solchen Dingen auseinander und denken vielleicht auch mehr und intensiver über solche Dinge nach. Und selbst wir sind zu schwach, Lehren für unseren Alltag zu ziehen. Selbst wir sind von unserem Alltag, in den ein Nachdenken über solche Dinge hineingehört, schon trotzdem so aufgezehrt, dass wir nicht mehr ins Handeln kommen.
Ja, genau.
Wie mag das dann erst jemandem gehen, der einen stinknormalen Beruf hat, der morgens früh raus muss, der, weißt du, am Ende des Monats Geld sorgen hat. Der
einfach nicht so viel Gelegenheit zur Selbstreflexion hat.
Genau. Das geht kaum. Also das könnte man, nee, geht nicht. Das ist, glaube ich, auch eins der großen Dilemmata des Liberalismus, dass es zwar eine tolle Sache ist, immer vom Menschen auszugehen, immer vom Individuum alles ausgehen zu lassen, aber du damit das Individuum natürlich auch dieses Problem, ins Handeln zu kommen, angesichts irgendwelcher abstrakter Krisen, du lässt den Menschen mit diesem Problem eigentlich alleine. Eigentlich ist das was gesellschaftlich gelöst werden müsste. Aber dann bist du ganz, ganz schnell an einem Punkt, wo du Umerziehung betreibst. Und das geht halt auch nicht.
Ja, genau.
Schnell weiter. Vielleicht kommt ja noch was Lustiges. Lady Meo Ada von Miss Putine erlaubt in ihrer Korrespondenz folgend Frag an euch zu richten. Welches Nahrungsmittel ist der ultimative Beweis für die Existenz Gottes?
Oh, da gibt es so viele.
Ja, Vanille.
Ja, auf jeden Fall Vanille. Bei mir war es auch Vanille.
Ja, also das ist Vanille.
Ich liebe Vanille.
Kartoffel finde ich auch. Also sowas Krasses, das ist ja...
Gewürz, Gurken, Ketchup.
Hela. Hela Gewürzketchup in dieser Riffelflasche?
Nein, ich meine tatsächlich von Heinz. Da gibt es, also ich glaube, das ist auch relativ neu. Da gibt es einen Ketchup mit Gewürzgurkengeschmack.
Das ist ekelhaft.
Und der schmeckt so geil. Ich sag dir, das ist das Geilste, was es gibt. Ja, mag sein, dass es ekelhaft ist, aber ich habe ja gesagt, ich habe einen Geschmackssinn wie ein Kind. Und für mich ist es das Geilste. Das mit einer Bockwurst.
Boah.
Hammer. Und das schmeckt so wie dieses Gürkchen im Cheeseburger bei Mc's.
Ja, das. Ja.
Nee, oh, also, nee. Geil.
Ach nee, ich finde auch, was gibt es denn noch für ein Nahrungsmittel für Existenz Gottes? Ich überlege gerade, was eigentlich alles, was ich geil finde, ne? Aber ich finde so wenig wirklich geil. Ich finde Austern geil.
Boah, echt?
Austern finde ich wirklich geil. Aber man
also ich finde, wenn man von Gott spricht, dann meint man, also von Göttlichkeit, dann meint man ja etwas Einzigartiges und auch Komplexes. Ja, komplex muss es sein. Und ich finde ja so Geschmäcker extrem krass, die so eine Komplexität und Tiefe haben, die auf den ersten Blick oder den ersten Leck oder was weiß ich, halt, weiß nicht, süß schmecken und dann werden sie langsam bitter und dann kommt dann so eine komische Kakaonote rein oder so und dann schmeckt es auf einmal wie Minze. Also ich weiß nicht, ob es dieses Nahrungsmittel gibt.
Aber, ja klar, das sind diese, kennst du diese, so, diese Kaugummikugeln, die je nachdem wie lange man sie lutscht, auch die Farben verändern und innen drin ist dann auch nochmal Brause?
Ja, genau.
Sowas beschreibst du doch
ja,
gerade.
Ja, aber genau, aber sowas muss nicht komplett künstlich sein. Das gibt's ja auch durchaus in einer Currysoße vom Inder oder
die
so.
Die Mozartkugel ja kann das auch.
Ja, weil die auch auf diesem Schichtprinzip beruht.
Aber ist die Mozartkugel ein Gottesbeweis?
Mozart ist auf jeden Fall ein Gottesbeweis, also Mozartkugel, warum nicht?
Ich muss da länger drüber nachdenken. Was finde ich denn noch? Was ist denn ein Gottes? Nächste Frage kommt schon wieder von Meo Ada Mesputine. Wer kennt es nicht? Haus bauen, Baum pflanzen, Altersvorsorge, Mutti anrufen und ihr sagen, dass man sie lieb hat. Moderne Herausforderungen moderner Menschen. Welche dieser Lebensaufgaben habt ihr euch gestellt und welche nicht? Und warum habt ihr das noch vor? Haus bauen, Baum pflanzen, Altersvorsorge, Mutti anrufen und ihr sagen, dass man sie lieb hat. Mutti anrufen mache ich häufig. Das ist, ich sage eigentlich eher selten, dass ich sie lieb habe. Altersvorsorge ist geregelt, wenn auch schlecht. Baumpflanzen habe ich noch nie gemacht, Hausbauen habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich finde ja auch, also Bauen ist Umweltverschmutzung.
Oh, schön, dass du das so sagst, weil ich höre in letzter Zeit immer nur, ja, wir haben ein Haus gekauft oder unser Haus ist schon abbezahlt. Alle haben immer ein Haus, 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 Haus. Auch wenn sie nur zu zweit sind, erstmal ja, Haus, ja, mit einem Gartenhaus. Ja. Und da denke ich mir, braucht ihr das? Ich meine, ich fände es auch geil, ein Haus zu haben, weil dann könnte ich nämlich Haustiere haben. Ja, ja, das wäre cool. Aber ich finde es einfach so absurd. Ich kann doch nicht mit meinem Partner in ein Haus ziehen.
Ach, warum denn
ein
nicht?
Haus, das für, ja klar könnte ich das machen, aber weißt du, wenn ich so viel verdienen würde, also ich sag mal so, wenn ich so verdiene, wie ich jetzt verdiene und wie ich die letzten zehn Jahre verdient habe, kann ich mir ungefähr, wenn ich 150 Jahre alt bin, vielleicht ein Haus leisten.
Ja.
Das ist für mich einfach nicht drin.
Ja. Ja. Nee, ja, also ich finde, man kann auch zu zweit im Haus leben, hätte ich ja gerne gemacht. Ich habe ja gerade das Haus meiner Eltern verkauft, um das Altersheim davon zu bezahlen. Und das wäre ein Haus gewesen, in dem man super hätte zu zweit leben können. 100 Quadratmeter, 4 Zimmer, davon hätte man wunderbar, ne, ein Wohnzimmer natürlich, ein Schlafzimmer und 2 Arbeitszimmer für 2 Freiberufler machen können. Also kann ich mir schon super vorstellen. Aber ich glaube, was die meisten, die so von einem Haus träumen, völlig unterschätzen, ist, wie viel Arbeit in so einem Ding steckt.
Gell, das frage ich vergessen, mich auch immer.
Ja, das ist richtig heftig. Und ich werde nie vergessen, wie ich einen alten Schulfreund traf, ist auch 10 Jahre her oder sowas. Und der sagt, ja, wir haben das alte Haus von Familie so und so gekauft, also auch andere Schulfreunde, so, wir haben das alte Haus von Familie so und so gekauft. Und ich, ach, das ist ja toll, die hatten ja so einen schönen Garten. Sagt er, ja, aber nee, ey, hör auf. Wenn wir gewusst hätten, wie viel Arbeit das ist, hätten wir uns in Köln eine Wohnung gekauft von dem Geld.
Ja, genau. Ja. Du bist ja, das ist, glaube ich, nur für Leute, die sonst keine Hobbys haben und die es total geil finden, so im Garten rumzumachen, ja, oder so kleine Arbeiten am Haus. So, ja, handwerklich, geschickt, genau, sind das,
nicht
sowas
so
auch gerne machen.
Ja,
weil wenn ich mir jetzt mich angucke, was so in meinem Kopf ist den ganzen Tag, was ich mit Leidenschaft gerne mache und worauf ich auch nicht verzichten kann, ich sag dir, da sind nicht 10 Minuten Platz drin für irgendwelche Instandhaltungsgeschichten.
Nee, das könnte
ich. Ich würde schier durchdrehen, wenn ich das machen müsste.
Den Raum dafür würde ich sogar noch schaffen können, aber ich schaff's nicht, mich aufzuraffen, das dann auch zu tun. Also das sehe ich schon hier. Seit ich hier wohne, ich wohne seit 15 Jahren in der Wohnung, seitdem ist die Klospülung kaputt. Aber sie ist nicht so kaputt, dass man sie dringend reparieren müsste, sondern sie ist auf so eine Art und Weise kaputt, dass man den Knopf auf eine bestimmte Art und Weise drücken muss, damit sie trotzdem völlig reibungslos funktioniert. Das heißt, ich habe mir jetzt angewöhnt, diesen Knopf auf eine bestimmte Weise zu drücken und fertig. Also das sind so, ja, weil ich einfach den Arsch nicht hochkriege, da einfach mal so einen neuen Spülkasten reinzudrücken. Das kann ja so schwer nicht sein.
Genau. Ja? Und eine weitere Sache ist, du bist wahrscheinlich auch kein Kümmermensch. Oder kannst du dich gut um Dinge kümmern? Nee. Also so jeden Tag ist dich regelmäßig irgendwie um etwas kümmern. Das ist etwas, das kann ich nicht. Deswegen stressen mich so Tagesabreißkalender zum Beispiel. Sowas darf man mir niemals schenken.
Sehr gut.
Weil dann habe ich jeden Tag diese verdammte Aufgabe. Alles, was ich täglich machen muss, sei es um Pflanzen gießen oder irgendwas, vergiss es. Das funktioniert bei mir null. Und wenn du ein Haus hast, dann sind solche Routineaufgaben einfach dein täglich Brot.
Mhm. Ja.
Das musst du machen, sonst lebst du wie...
Das habe ich ja auch gesehen, jetzt als ich runtergezogen bin nach NRW, um meinen Eltern zu helfen, habe ich ja auch gesehen, wie was passiert, wenn man sich nicht mehr kümmern kann, was in den letzten 2 Jahren in diesem Haus bei meinen Eltern der Fall war. Also sie sind halt immer älter, immer kränker geworden, immer schwächer. Und viele Dinge sind einfach nicht mehr gemacht worden, sind nicht mehr repariert worden. Das ist wirklich enorm. Also wie viel da liegen bleibt und was alles kaputt geht und ja, was man dann auch so im normalen Alltag gar nicht bemerkt. Man geht mal ein Heizungsventil kaputt, ja okay, dann gibt's halt ein neues Heizungsventil. Aber wenn du das halt nicht kontinuierlich machst, dann, wenn das eine Ventil kaputt ist, ein neues einbauen, dann sind halt auf einmal 3 kaputt. Und solche Sachen, das fand ich schon sehr beeindruckend.
Die Kosten, die dadurch entstehen.
So gerne ich so ein Haus hätte, so sehr habe ich Angst vor der Arbeit, die es macht. Ich bin aber noch nicht fertig damit, ehrlich. Also das ist immer noch so, dass ich denke, naja, vielleicht kann ich mich auch an diese Arbeit gewöhnen. Und dafür wohne ich dann aber auch in einem Haus.
Mhm. Also es gibt natürlich Vorteile von einem Haus, die sind ja echt... Die kannst du nicht wegdiskutieren. Zum Beispiel, dass du einfach mal deine Ruhe hast und dass du da machen kannst, was du willst. Mhm. Du kannst 20 Instrumente auf einmal spielen und niemanden stört's. Also vielleicht den Nachbarn noch, der neben dir wohnt, aber der ist ja dann nicht so wichtig. Also es ist anders als jemand, der wirklich eine Wand weiter wohnt und das alles mitkriegt.
Ja. Es sei denn, man wohnt in einer ordentlich isolierten Wohnung. Eine Freundin von mir in Köln wohnt halt in so einem ISO 9000 Neubau, da hörst du von den Nachbarn nichts. Also sobald die Wohnungstür zu ist, hast du das Gefühl, du wärst in deinem Haus. Und merkst
das ist
es halt
aber daran, voll die Ausnahme. Das ist nicht der Regelfall, dass du so einen Luxus hast.
Eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wird heutzutage vielleicht alles so gebaut? Ich weiß es nicht.
Schön wär's.
Ich habe noch nie in einem Neubau gewohnt, fällt mir da auf.
Also, wenn ich mal im Neubau bin, dann weil es halt ein Airbnb ist. Ja, auf Reisen komme ich schon mal in so einen Neubau. Mhm. Und da war ich jedes Mal geschockt davon, wie hellhörig alles war.
Krass, okay. Ja, nee.
Und also deswegen ist doch die Frage, die ich mir auch immer stelle, so, solltet ihr nicht eigentlich so mit Schallschutz
genau,
was machen in der heutigen Zeit?
Genau, ja.
Wahrscheinlich ist das zu teuer. Also das, klar, natürlich.
Ja, weiß nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, also das ist die Bauwirtschaft regt sich ja schon seit vielen Jahren darüber auf, dass viel zu viele Regeln und viel zu teuer gebaut wird und so. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das daran liegt, dass man die Dinger so baut, dass man eben nicht jeden Furz vom Nachbarn mitbekommt. Hm.
Da muss man nachfragen.
Ja, auch das
bei
kann
jemandem,
die Vrindheit nicht leisten. Christiane fragt, habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, die Vrindakten zu schließen und die Sendung zu beenden?
Jedes Mal. Nach jeder Sendung.
Oh, war das wieder eine Scheiße. Tatsächlich noch
nicht. Nee.
Tatsächlich noch nicht. Es ist, ich habe bisher bei allem, was ich gemacht habe, irgendwann einen Punkt gehabt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist jetzt auch auserzählt.
Ja, aber das läuft ja hier. Das ist immer
das
frisch.
Genau.
Wir können immer den Alltag kommentieren. Der ist ja immer da. Das ist nichts, was irgendwie, ja genau, wie du sagst, auserzählt wäre. Hm. Und wir kriegen ja immer weiter Input. Man schmeichelt uns immer weiter. Man
schmeichelt uns Fragen ein.
Pinselt uns den Bauch voll mit Fragen. Ja, also.
Ja, nö. Wir machen weiter mit Corona. Schon wieder, Christiane. Was hat das Corona-Jahr 2020 mit euren Freundschaften gemacht?
Welche Freundschaften? Das ist eine gute Frage, weil ich nämlich noch nie mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich glaube aber, dass Corona gar nichts mit meinen Freundschaften gemacht hat. Mhm. Also die Freundschaften, die ich hatte, die habe ich auch weiterhin gepflegt. Mhm. Und außerdem, ich habe ja etwas gemacht, was für dich absolut undenkbar wäre. Ich habe mich mit Sprachnachrichten sehr angefreundet. Es ist für mich eine absolute Consent-Frage. Also es ist wirklich wie so eine sexuelle Perversion, die du hast, die du erstmal dem anderen mitteilen musst und fragen musst, ob der damit einverstanden ist, dass ihr das macht. Und wenn zwei Leute sich finden, die das geil finden, sich so 10 bis 30-minütige Sprachnachrichten zu schicken, weil man wirklich eine Konversation hat, so als würde man zusammen einen Spaziergang machen, dann ist es das Geilste überhaupt. Und ich glaube, ich habe tatsächlich in der Corona-Krise angefangen, damit zu experimentieren und habe festgestellt, dass es für mich eine wunderbare Art ist, kontaktlos Kontakt zu halten, der sich auch meaningful anfühlt. Also wo man tatsächlich auch mal über existenzielle Dinge sprechen kann.
Mit. Ach so, ja, nee, das wäre mir so, das könnte ich nicht.
Ja.
Das
deswegen sage ich ja, das ist so ein Content-Ding.
Christine schreibt übrigens, meine Freundschaften sind zum Beispiel fast alle in den WhatsApp- und Telefonbereich gerutscht, da ich kein gutes Gefühl mehr dabei hatte, sie in Persona, im öffentlichen Raum oder in meiner Wohnung zu treffen. Und ich habe das Gefühl, dass das was verändert hat. Das ist ganz interessant. Ja. Also das hatte ich eine Zeit lang auch, dass ich dachte, treffen wir uns mal lieber im Park oder irgendwie sowas. Aber das war relativ schnell dann auch vorbei. Also spätestens seit es eine Impfung, also seit wir die Impfung haben, ist das, also nee, es hat auch aus meinen Freundschaften hat das nichts gemacht. Ich habe auch über diesen ganzen Irrsinn keine Freunde verloren.
Ja.
Weil ich mich sowieso, also mit Menschen, die zu Schwurbeltum neigen, umgebe ich mich äußerst ungern. Also vor denen halte ich mich so fern, wie ich nur kann. Von daher, nö. Das wird eigentlich.
Ja, und auch, ich treffe mich auch generell am liebsten mit Menschen draußen tatsächlich zum Spazieren gehen. Ich finde es so geil, wenn man in eine Richtung schaut und nicht sich in die Augen gegenseitig glotzt, weil du kannst von mir entweder meine volle Aufmerksamkeit haben oder Augenkontakt mit mir, aber du kannst nicht beides haben. Oh. Ist einfach so.
Okay.
Es ist einfach so bei mir. Und wenn man zusammen spazieren geht, dann hat man nicht diese, also habe ich zumindest nicht diese Reizüberflutung, mich auf den anderen einlassen zu müssen, also auf die Reize, die er halt aussendet, ja, sondern kann dich komplett auf das Inhaltliche konzentrieren. Und spazierend hat man die allerbesten Gespräche. Und außerdem ändert sich ständig die Umgebung um einen herum. Ich finde das einfach nur toll. Ich weiß gar nicht mehr, wozu man sich irgendwo im Restaurant treffen sollte oder face to face. Also draußen ist für mich das Allerschönste. Natürlich mache ich das auch weiterhin, gell? Ja, klar, um was Leckeres zu essen. Ich wollte nur sagen, also dieses Spazierengehen, ich wünsche wirklich, dass viele Menschen in der Corona-Krise vielleicht auch gemerkt haben, dass dieses gemeinsam Spazierengehen was ganz Tolles ist.
Nächste Frage kommt schon wieder von Christiane, die hat aber irgendwie, naja, Corona, da saßen sie alle Corona, zu Hause und sind auf komische Gedanken gekommen. So sieht's doch aus. Warum wurden die Schokoladenzigaretten damals vom Markt verbannt, nicht jedoch die Kaugummi-Zigaretten?
Boah. Ist es so? Wenn das so ist, dann finde ich das extrem interessant. Das können wir, ich will die Frage jetzt erstmal wegschieben, um etwas zu erzählen, was ich so heftig fand. Also ich arbeite im Jutze mit Kindern. Und am Ende hängen wir manchmal noch 2 Minuten draußen rum und so. Und letztens holt ein Mädchen so eine Zigarettenschachtel raus und ich denke mir, boah, was geht denn? Die ist so 11 oder so.
Ja.
Und dann holt die da eine Kaugummi-Zigarette raus und auf einmal qualmt's. Und ich so, hä? Turns out, das ist so ein Special-Effekt, den die jetzt in die Kaugummi-Zigaretten einbauen. Doch, die bestäuben das so extrem mit so komischem Zeug, mit so Pulver, dass, wenn du diese Zigarette raustust, es tatsächlich so eine kleine Rauchwolke gibt. Und das, also wirklich made my day, das fand ich habe das so gefeiert, das war einfach nur geil, total lustig, hatten wir zusammen halt eine Kaugummi-Zigarette. Aber ich habe mich natürlich auch, auf dem Nachhauseweg habe ich mich schon gefragt, ist es richtig, Süßigkeiten in dieser Form an Kinder zu verticken und sie im Grunde an die Normalität von Zigaretten zu gewöhnen? Also das ist ja ein ganzes Ritual, was du damit schon einübst, sodass der Weg zur echten Zigarette nicht mehr weit ist. Aber zum Glück vapen ja die Jugendlichen heutzutage und die wenigsten greifen so echt.
Wenigstens kein Zucker.
Also, wahrscheinlich wäre so eine Vogelpfeife viel gefährlicher für die. Weißt du, so diese Wasserpfeifen, wo du so wahrscheinlich führt das eher ans Vapen heran als so eine Kaugummi-Zigarette.
Während du geredet hast, habe ich die allwissende Müllhalde befragt. Die ersten Schokoladenzigaretten, Stand 2022 sind Schokozigaretten in 87 Ländern verboten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind sie hingegen immer noch im Handel erhältlich. Ja. Das, liebe Christiane, hat jetzt deine Frage zu einer dummen Frage gemacht. Es gibt nämlich auch dumme Fragen. So, Simone wüsste gerne, habt ihr Geschwister? Mein Tipp, Holgi nein, Alexandra ja. Wie fandet ihr es, Geschwister oder keine Geschwister gehabt zu haben? Stimmt, ich habe keine Geschwister und es hat mich nicht sonderlich gestört.
Wow.
Das Einzige, echt? was ich jetzt neulich mal dachte, ist, vielleicht wäre diese Sache mit meinen Eltern ein bisschen weniger stressig gewesen, wenn es noch irgendwie einen Bruder oder eine Schwester gegeben hätte, der oder die sich auch noch hätte kümmern können. Andererseits, nee, das hätte auch nur dazu geführt, dass sie noch länger in ihrem Haus wohnen geblieben wären. Und ein Doppelzimmer im Altersheim zu kriegen, ist wie ein Sechser im Lotto. Von daher war das schon gut so, also jetzt so in der Rückschau. Nee, also ich bereue nicht.
Ja, ich bedauere sehr, zwei Brüder zu haben. Nein, Quatsch. Nein, ich finde, es ist eine tolle Sache, wenn man Geschwister hat. Bei mir war es ein bisschen unglücklich, weil einer meiner beiden Brüder geistig behindert ist. Und er hat wirklich die komplette Aufmerksamkeit gezogen. Mhm. So, dass wir ziemlich verlottert aufgewachsen sind. Also quasi unbehütet.
Verlottert.
Was im Rückblick natürlich toll ist. Ja, im Rückblick finde ich das toll, denn ich hatte definitiv eine interessantere Kindheit als die sogenannten behüteten Kinder.
Mhm.
Ja, aber sonst... Ich finde das schon gut. Also ich hatte Geschwister, mit denen hatte ich eine interessante Kindheit und mehr will ich darüber eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht verklausuliert in einem meiner nächsten Romane.
Ein Schlüsselroman, du schreibst jetzt einen Schlüsselroman, jetzt gefälligst. Manka wüsste gerne, was würdet ihr tun, wenn ihr nicht scheitern könnt?
Alles, oh mein Gott, alles. Ich würde so viel machen. Aber es hindert mich auch niemand.
Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, was unternehme ich denn nicht, weil ich scheitern kann?
Ja, genau, das habe ich auch gerade überlegt. Also doch, ich bin extrem gelähmt. Ich bin gelähmt von meinem eigenen Perfektionismus. Also die Tatsache, dass ich seit Jahren nichts mehr geschrieben habe, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt was zum Veröffentlichen, liegt an meiner Angst vor dem Scheitern. Und es gibt überhaupt keinen Grund für diese Angst, denn wenn ich dann mal was schreibe, dann finde ich es auch gut und das funktioniert dann auch vom Publikum und so. Aber trotzdem, ich habe einen extremen Dämon in mir, der mich zurückhält, der mich abhält, der sagt, du könntest scheitern und das Risiko ist es nicht wert. Ich kann das ganz schlecht erklären und auch spontan geht das jetzt nicht, aber ich könnte eine ganze Abhandlung darüber schreiben, wie lähmend das sein kann. Diese Angst, dass man seinen eigenen Erwartungen nicht gerecht wird.
Ja, wenn ich nicht.
Oder dass nicht das dabei rauskommt, wie, also ich habe immer sehr starke Visionen und der Gedanke, an dieser Vision zu scheitern, lähmt mich. Also dass das Ergebnis überhaupt nicht mit der Vision mithalten kann. Hm. Und das ist aber dann, das so ist es dann. Also es ist immer so. Es kann nie das Produkt mit der Vision mithalten. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, okay, ich habe ein Kunstwerk geschaffen und das entspricht exakt meiner Vision, die ich davon hatte.
Wahrscheinlich eher nicht, ja. Außer vielleicht Damien Hirst.
Oh ja, das ist gut. Schönes Beispiel.
Ja, aber das
Ideen,
ist,
wenn
das
du Ideen von oben runterholst, dann nehmen sie so eine irdene Qualität an. Und das ist einfach so eine Transformation, die passiert. Von der Idee zum Produkt und damit muss man leben. Naja, mein ganzes Leben ist ein einziger Akzeptanz. Prozess, deswegen mache ich mir da jetzt auch nichts draus. Ich nehme das jetzt einfach so, wie es kommt und bin zuversichtlich, dass sich diese Angst vor dem Scheitern auch nach und nach auflösen wird. Und also, Gevatter Tod steht ja schon mit
Meister der Sense hinter
mir und macht mir Druck. Das ist auch, in ihn setze ich auch meine Hoffnung.
Also das mit dem, also Scheitern, also weiß ich nicht. Ich würde gerne Jura studieren und Richter werden. Das ist so eine Sache, wo ich denke, das wäre eigentlich was mich reizen würde aus unterschiedlichen. Ja. Ja. Aber das werde ich nicht mehr können, weil ich zu alt bin.
Ja, du bist ja auch. Das bist ja du, Judgmental Prick. Das ist der ideale Job für dich. Das ist krass, das ist mir gerade bewusst geworden. Also mein erster Gedanke war so, hä? Aber dann habe ich überlegt, wie du so drauf bist. Also ich meine das gar nicht böse. Das ist ja durchaus eine unterhaltsame Rolle, die du einnimmst. Also du machst das ja nicht, weil du wirklich so bist natürlich. Oh. Weil es total unterhaltsam ist für andere. Oh. Aber ja doch, du könntest das.
Naja, und das ist mir strukturell unmöglich, wenn man das als Scheitern betrachtet, dann sind es halt genau solche Sachen, die ich nicht unternehme, weil ich scheitern würde, weil es halt strukturelle Unmöglichkeiten gibt. Ja, ich würde auch gerne, weiß ich, Neurowissenschaften finde ich auch total interessant. Ich würde auch gerne eine Karriere in der Akademie machen im Bereich der Neurowissenschaften. Fände ich auch super. Ist mir nicht möglich, das zu tun. Also das Einzige, was mir möglich ist, ist, an die Uni zu gehen und entsprechend zu studieren. Aber das wäre dann zum Selbstzweck. Also es wäre dann nicht mehr irgendwie auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Und das sind tatsächlich Dinge, die ich unterlasse. Und wenn man die strukturelle Unmöglichkeit auch als Scheitern deklariert, dann ist es sehr, sehr viel. Nämlich all die Dinge, die ich auch noch gerne machen würde. Und das ist nicht wenig. Ich wäre auch gerne Schauspieler.
Ja.
Das sind so Dinge, ja. Ich würde auch gerne in die Politik gehen.
Du hast genau dasselbe Problem wie ich. Du willst einfach das Leben von 100 Männern haben.
Ja, natürlich.
Du willst mehr Leben, als du hast.
Absolut.
Und es passen einfach nicht alle Leben
genau in
dein einziges begrenztes Leben hinein. Und das ist furchtbar, das kann einen zerreißen. Und das ist so ein schwieriges Problem, wenn man das hat.
Ich schaff's halt fast mein Leben lang schon, das ganz gut dadurch zu kompensieren, dass ich tue, was ich tue. Nämlich durch die Augen, also mit vielen verschiedenen Menschen zu reden und durch deren Augen auf die Welt zu gucken. Das ist ja die einzige Chance, die du hast, mehr als nur ein Leben zu leben.
Das stimmt. Du hast den perfekten Job dafür. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen leichter, dem so nachzugehen, wenn man auch viele verschiedene Talente hat. Und wir People of Entertainment, bei uns ist das ja so, ja? Also, wow. Ich weiß, ich klinge jetzt total bescheuert. Ich meine es auch nicht. Aber du weißt, was ich meine. Du kannst zum Beispiel, wir beide können gut reden. Wir können labern. Das ist etwas, was wir können. Das ist etwas, was auch Schauspieler können.
Ja,
das macht uns jetzt nicht zu Schauspielern, aber dieser Aspekt des Schauspielens fließt da schon mit ein.
Naja, Schauspiel ist ja auch ein anderes Leben zu leben.
Ja.
Darum finde ich Schauspieler, fände ich Schauspieler zu sein, auch sehr attraktiv. Mhm. Aber auch das wird nicht passieren. Ich kann jetzt mal ins deutsche Theater gehen und sagen, hi, ich bin der Horror. Ich würde gerne auf die Bretter, die die Welt bedeuten.
Die nehmen dich bestimmt.
Genau. Das sind so Sachen, aber also damit würde ich scheitern, das weiß ich aber auch, also das kann ich auch gut begründen, aber so, dass ich irgendetwas unterlasse, weil ich das Gefühl habe, dass es mir schlecht geht, wenn dieses Unterfangen schief geht, das habe ich nicht. Mhm. Nee, das habe ich nicht. So, jetzt wird's politisch. Frage von Hendrik. Ist es okay, dass man Sophie Scholl erstmal googeln muss? Hintergrund,
nein.
Kontext. Ach so. Es ist der 23.11.2020. Die Corona-Krise ist voll im Gange. Die querdenkenden Covidioten haben eine Demo in Hannover abgehalten. Dort hat eine Rednerin sich mit Sophie Scholl verglichen, da sie ja seit Monaten im Widerstand sei und ihre freie Zeit opfere, was dann einen ordentlichen Shitstorm ausgelöst hat. Nun war mir der Name Sophie Scholl bekannt, aber ich konnte ihn spontan nicht zuordnen und musste ihn erstmal googeln. Dann war mir auch klar, wie krass fehlgeleitet dieser Vergleich ist. Aber es machte mir auch gleich ein schlechtes Gewissen, dass ich über so eine wichtige Figur in der deutschen Geschichte nichts außer den Namen weiß.
Ja, also schlechtes Gewissen, nö. Weil das, wenn überhaupt, ist das Versagen der Schule. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Schule war, also jetzt, let's say, Gymnasium oder so, und nie den Namen Sophie Scholl gehört hat.
Naja, gehört hat er ihn ja schon, aber ne, viel mehr.
Aber er wusste nicht genug Bescheid, okay. Genau. Also wir haben das sehr intensiv durchgenommen, und zwar nicht nur einmal. Also mindestens zweimal während meiner Schullaufbahn. Und ich habe nie aufgepasst. Und ich habe mir trotzdem gemerkt, wer das ist.
Ja.
Also man hat ja auch das Gesicht im Kopf, das ist ja fast schon dieses ikonische Bild da mit dem Seitenscheitel. Mhm. Und also mich wundert's. Mich wundert's ehrlich gesagt, dass er nicht wirklich wusste, wer das ist und was es mit ihr auf sich hat.
Aber was du sagst und was er auch schreibt, oder das ist ja tatsächlich auch, und das siehst du ja auch in den politischen Entwicklungen, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in so ziemlich allen Ländern der Welt, ist ein eklatanter Mangel an politischer Bildung. Und zu politischer Bildung gehört ja nicht nur zu kapieren, wie eine repräsentative Demokratie funktioniert, also institutionell, strukturell funktioniert, sondern dazu gehört halt auch, eine historische Bildung, um überhaupt mal erklären zu können, warum die repräsentative Demokratie die bestmögliche aller Regierungsformen ist. Mhm. So, und dazu gehört zwingend zu wissen, wer Sophie Scholl war. Zu wissen, dass Sophie Scholl eine Widerstandskämpferin in der Gruppe der Weißen Rose war. So.
Ja.
Solche Sachen gehören dazu. Da gehört aber auch dazu zu wissen, wer Bismarck ist und was der für eine Scheiße gebaut hat. Solche Sachen. Und das passiert bei uns nicht. Der Geschichtsunterricht ist zu schlecht verzahnt mit dem Politikunterricht. Der Politikunterricht ist zu wenig. Der Geschichtsunterricht vermutlich auch. Das ist alles, wir lernen halt in so Silos, ne? Da heute lernen wir Geschichte, morgen lernen wir Politik, übermorgen lernen wir Sozialkunde. Dabei ist das ein riesengroßer Komplex.
Absolut. Und man sollte ja auch immer die Frage stellen, was hat denn das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und das wird jetzt für mich ganz besonders interessant. Ich finde das nämlich eine ganz pikante Geschichte mit dieser Frau, die meinte, also in der Corona-Krise sich mit Sophie Scholl verglichen hat. Weil im Grunde hat sie tatsächlich versucht, ihre eigene Erfahrung an eine historische Erfahrung anzuknüpfen. Und solche Vergleiche sind natürlich vollkommen unzulässig, aber geht, das tut man automatisch. Das geht immer in die Hose, aber ich sag dir etwas, was sich auch ganz natürlich ergeben hat. Ich habe zu dieser Zeit, als das passiert ist mit der Sophie Scholl, mit dieser Aussage, ich habe zu dieser Zeit einen Schreibworkshop an einem Gymnasium geleitet zum Thema Anne Frank.
Oh.
Und dieses Projekt war eigentlich sehr schön und meine Idee dahinter war, dass wir tatsächlich versuchen, weil wenn du über Geschichte sprichst, dann ist das immer ganz weit weg. Ja, das ist auch durch die Dokumente, die wir haben über Geschichte, kommt automatisch so eine Entfremdung rein.
Ja, das Dritte Reich ist nur schwarz-weiß.
Das ist nur schwarz-weiß. Genau, da ist es total grobkörnig immer. Die Stimmen sind verzerrt. Das ist wie aus so einer anderen Realität dringt das zu uns rüber, sodass es unglaublich scheint, dass der Holocaust sich in einem sonnigen Tag mit blauem Himmel abgespielt haben soll. Also als ich das begriffen habe, das war für mich ein Schock. Als ich begriffen habe, dass das ganze Kriegsgeschehen, das die in ihrer Menschlichkeit genauso menschlich waren, wie wir halt menschlich sind. Ja. Weil ich das immer wegabstrahiert habe. Und deswegen hatte ich die Idee bei diesem Workshop, dass wir Briefe von Anne Frank lesen, also beziehungsweise ihre Tagebucheinträge, die sie an Kitty geschrieben hat, ihr Tagebuch, dass wir das sozusagen als Briefe verstehen und ihr antworten, aber aus unserer Zeit. Dass wir sozusagen Anne Frank als konkretes Gegenüber uns imaginieren und ihr schreiben, wie es uns gerade geht und was wir darüber denken, was sie uns gerade mitgeteilt hat.
Das hätte ich gerne bei mir damals gehabt, als wir es gelesen haben. Ja.
Und ich glaube, das war auch total lehrreich. Das war richtig gut. Ich. Aber ich sag dir, als dann Corona kam, da haben wir uns natürlich alle gedacht, krass, jetzt sind wir hier in unseren Häusern eingesperrt, wie damals die Anne in ihrem Haus. Das kam automatisch, diese Verknüpfung, weil wir uns auch gerade mit diesem Thema beschäftigt haben, ja. Und natürlich, die Lehrerin, die das Ganze so mitbegleitet hat, die hat gleich gesagt, wir dürfen nichts damit machen. Das hat ein Geschmäckle. Also, das dürfen wir auf keinen Fall irgendwie in unsere Veröffentlichung einfließen lassen. Das haben wir dann natürlich auch nicht gemacht. Aber es kam noch zu anderen Geschmacklosigkeiten. Wir sind auch zusammen nach Auschwitz gefahren. Und also ich selber bin geflogen, muss ich gestehen, die sind halt mit dem Zug gefahren und die Zugfahrt hat super lange gedauert. Hat sich auch ein Lehrer zu dem Kommentar hinreißen lassen, naja, das ist ja nicht schlecht, ne, wenn die so im Zug sitzen und ein bisschen darüber reflektieren, wie es war für die Juden abtransportiert zu werden in den Zügen.
Im Fiebergong stehend.
Also,
oh Mann, ey.
Und da dachte ich auch, ui.
Das sind, ich meine, sowas denkt man ja, ne? Also das ist ja, wie du sagtest, du hast gerade, dein Leben findet gerade in einem bestimmten Kontext statt. Du hast gerade viel über Anne Frank gearbeitet. Auf einmal bist du im Grunde in deiner Wohnung eingesperrt. Und natürlich assoziiert man sich sowas zusammen. Aber sowas sagt man nicht öffentlich. Sowas schreibt man nicht auf.
Ja,
jeder denkt
ja
mal Scheiße, jeder labert mal Scheiße. Aber die veröffentlicht man nicht, auch nicht in kleineren Teilöffentlichkeiten.
Ja, genau, der Lehrer hat das auch nicht veröffentlicht, ja. Das war jetzt auch nur so eine Aussage, wo ein paar Leute halt dabei waren und das auch gehört haben. Also, klar.
Ja, aber das, also,
aber
ja,
okay. Worauf aber ich hinaus wollte,
man mir, kann. Also, ich bin ja schon krass, aber das wäre selbst mir nicht passiert. Auch nicht im kleinen Kreis so eine Analogie dazu.
Aber worauf ich tatsächlich hinaus wollte, war, darauf aufmerksam zu machen, dass es komplett in Ordnung ist und natürlich ist und normal ist, solche Gedanken zu haben, solche unangebrachten Vergleiche in seinem Kopf zu ziehen.
Natürlich.
Problematisch wird es einfach vor der Frage, tue ich mich da jetzt auf ein Rednerpult stellen, also auf ein Rednerpodest und das rausposaunen und fühle ich mich da auch noch wie ein wacher Geist, dass mir dieser tolle Zusammenhang in den Kopf gekommen ist, gebe ich das öffentlich kund oder nicht, ja?
Und das da, ist halt, da sind wir wieder beim mangelnden Reflexionsvermögen von vor einer Dreiviertelstunde. Das ist halt eins der größten Probleme heutzutage, auch gerade wenn du Social Media siehst. Es gab früher im Usenet, das kennt vielleicht noch die eine oder der andere, da gab es eine Regel, die hieß erst denken, dann schreiben. Ja? Mhm. Und das ist völlig abhanden gekommen. Also niemand reflektiert mehr, was er da jetzt gleich veröffentlicht. Ja? Und ja, das ist dann halt die wirksamste Manifestation, dass sich da jemand hinstellt und sagt, ich bin wie Sophie Scholl.
Ja.
Es ist, ja, sowas sagt man nicht, wenn man drüber nachdenkt, bevor man auf Senden klickt. Aber heutzutage klickt halt jeder alles auf Senden, ohne drüber nachzudenken. Und selbst so Leute, die sich einbilden, dass sie stets drüber nachdenken und stets wissen, was sie tun, also so Typen wie ich, selbst ich veröffentliche manchmal Zeug, wo ich mir denke, ein Glück bin ich jetzt von irgendwem in die Ecke gestellt worden, ich lösche das mal wieder, das dumme Zeug.
Ja.
Das passiert nicht oft, das passiert irgendwie alle 3 Jahre mal, aber bisher war es wirklich so, dass ich jedes Mal von irgendwem ordentlich gescheuert worden bin dafür, wenn ich Mist gemacht habe, dass ich den Mist dann auch wirklich so gut wie möglich halt hab versuchen lassen zu verschwinden, beziehungsweise dann auch zu schreiben, stimmt, du hast recht, ich habe Scheiße gelabert, Entschuldigung. So. Naja. Mm. Nächste Frage kommt von, und Gott hab ihn selig, Robert.
Mm.
Ist Markus Söder Bundeskanzler?
Leider nein.
Leider nein.
Leider nein.
Hättest du gerne Markus Söder als Bundeskanzler?
Nein, um Gottes Willen, nein, nicht den.
Naja,
den anderen aber auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, also es wird nicht leichter, ne? Aber das hätte ich jetzt mal total spannend gefunden. Das erste Mal, dich ernsthaft über Politik argumentieren zu hören. Pro Markus Söder als Bundeskanzler, das hätte ich wirklich.
Boah, geil.
Das hätte ich.
Also, Hammer. Hast du El Hotzo Downfall mitgekriegt?
El Hotzo Downfall?
Ja, dass El Hotzo, der überlinke, überwoke, diesen
Skandal. Das hat mich. Das hat mich wirklich, also das hat mich ein bisschen sehr irritiert, ja.
Mir hat es gezeigt, dass in unserer Welt absolut alles möglich ist. Alles. Also egal,
Moment, ich bin jetzt gerade irritiert. Du meinst den El Hotzo Downfall nach Trump oder den El Hotzo Downfall nach ich habe eine Frau schlecht behandelt?
Ich habe eine Frau schlecht behandelt.
Okay, ja, das habe ich auch mitgekriegt und da habe ich wirklich gedacht, trollen die beide? Haben die sich haben die sich miteinander abgesprochen, um mal so richtig auf Social Media
um den Leuten die Leute eine Lektion zu erteilen, gell? Um exakt. Irgendwas zu zeigen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber mein zweiter Gedanke war, nee, warum denken die Leute, dass Menschen, die woke auftreten, in irgendeiner Weise tatsächlich gute Menschen wären? Kein Mensch ist ein guter Mensch.
Nee, man kann sich nur bemühen.
Ja, genau.
Wie kam ich denn da jetzt? Wie sind wir da jetzt hingekommen? Das hat überhaupt nichts mit Markus Söder zu tun.
Genau, du hast mich irgendwas mit Markus Söder gefragt und dann hast du irgendein Szenario entworfen, was irgendwie extrem unwahrscheinlich ist. Und ich weiß nicht, dass ich mich darüber freue, dass Markus Söder.
Genau, dass du dich nicht nur darüber, dass nicht nur du Markus Söder zum Kanzler, als Kanzler sehen wollen würdest, sondern dafür auch schlüssige Argumente hättest. Das war das absolut seltsame.
Ja, genau, das ist halt etwas absolut Unwahrscheinliches.
Mhm.
Und da bin ich auf den El Hotzo gekommen, weil mich das total überrascht hat. Ich glaube, nichts hat mich so sehr überrascht wie dieser Downfall halt in seinem Fall.
Ja, und ich habe ernsthaft, also ich habe es natürlich auch aus den Augen verloren, wie man da alles so aus den Augen verliert, aber ich bin heute immer noch nicht sicher, ob das echt war. Also
ist ja auch egal.
Ist ja alles egal.
Wieso reden wir denn über El Hotzo? Also ernsthaft?
Das ist einfach ein lustiger Typ
im Internet.
Ja, lustiger Typ im Internet. Mein Gott. Stefan schreibt, es ist unstrittig, dass jeder sich seine Realität konstruiert. Noch extremer bei Erinnerungen, die im Laufe der Zeit von Person zu Person auseinanderdriften. Ab welchem Punkt von Realitätsverzerrung beim Gegenüber muss man aber einschreiten und auf die Fakten hinweisen?
Ah, mhm. Ja. Ja.
Steht's.
Ja, nee, also ist, nein.
Doch.
Da bin ich tatsächlich anderer Meinung.
Doch, wenn
ich
du jetzt anfängst zu erzählen und dann saßen wir bei dir in der Küche und die Lilly war dabei und in 2 Jahren erzählst und dann saßen wir bei dir in der Küche, der süße Hund lag in der Ecke, die Lilly war dabei und die Kada kam rein. Natürlich sag ich dann, nein, wir saßen zu dritt in der Küche.
Okay.
Also.
Ja.
So witzig ja. Wird's dann halt, wenn du wirklich glaubst, dass der süße Hund in der Ecke lag.
Mhm.
Dann wird's halt schwierig, also, aber ja.
Ja, bei Erinnerungen, man soll sich nicht einbilden, dass man selbst derjenige ist, der es aber immer genau weiß, wie es wirklich war. Man doch, selber doch, war nicht
war
der
ja
Fotoapparat.
Ja.
Also deswegen ist es schwierig. Man kann sich vielleicht gegenseitig korrigieren und schauen, ob man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und dann schnibbelt man alles ab, was nicht diesem Konsens entspricht und hat wieder eine neue Erinnerung gebastelt. Aber was ich sehe oft ist, dass Menschen sich eine Geschichte über ihr Leben konstruieren, die offensichtlich ihrem Überleben dient. Also die ihnen hilft, eine bestimmte Sache in einem bestimmten Licht zu sehen. Und da ziehen sie dann so Resilienz draus. So, das finden die dann gut. Und wenn ich dann der Meinung bin,
dass das... Kannst du das konkretisieren?
Nee.
Okay.
Also weiß ich nicht, müsste ich jetzt länger überlegen. Mhm. Aber wenn dir bestimmte Dinge... Ja, genau. Wenn dir bestimmte Dinge passiert sind, zum Beispiel, du bist gefeuert.
Ja.
Du bist gefeuert worden aus einem Job.
Ja.
Und ich weiß ganz genau, warum das passiert ist, weil du einfach untragbar warst, weil du unzuverlässig warst, weil dies und jenes.
Ja, du konstruierst.
Du erzählst mir aber, das ist deswegen, weil dein Chef neidisch auf dich war, weil dir nicht damit klargekommen ist, dass du mit der süßen Sekretärin so gut klarkommst oder so. Du kannst dir irgendetwas konstruieren, was deinen Selbstwert schützt.
Ja.
Und kannst im Nachhinein sagen, das ist für mich in Ordnung, ja, weil es für dich zu schmerzhaft ist, dich mit den wahren Gründen auseinanderzusetzen. Bei sowas würde ich nicht viel korrigieren.
Echt nicht? Selbst dann würde ich sagen, Alter, du bist gefeuert worden, weil du in die Kasse gegriffen hast und nicht, weil du die Sekretärin verführt hast. Also das.
Ja, wenn das sowas Offensichtliches ist, aber manche Leute haben ja wirklich das so eine ganz krasse Verletzlichkeit.
Und ja, und du hast ja auch, das ist ja ganz witzig, dass du... Es ist mir so ähnlich ist mir das ja passiert, bloß ohne diese Sekretärin. es ist ja nie ganz eindeutig, warum du gefeuert wirst, es sei denn, du hast in die Kasse gegriffen. Und aus dieser Mehrdeutigkeit ziehst du dir natürlich die Erklärung, die dich am stärksten entlastet. Ja.
Ja, genau. Das ist auch eine Verzerrung, das ist absolut ein Bias. Und jeder, der es einschätzen kann, kann dich korrigieren, muss aber nicht.
Das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man dann, wie du sagtest, wenn man merkt, dass derjenige daraus Kraft oder Stabilität zieht. Ja.
Genau.
Martina fragt, wen oder was benutzt ihr als Ausrede, um zum Beispiel Verabredungen nicht einhalten zu müssen oder ähnliches? Gibt es für euch Situationen, in denen es euch sogar ethisch vertretbarer erscheint, eine Ausrede zu gebrauchen, als die Wahrheit zu sagen?
Also ganz ehrlich, mittlerweile denke ich, dass die Wahrheit immer besser ist als die Ausrede.
Mhm.
Einfach weil die Ausrede so belastet. Muss man ständig auf dem Schirm haben, was man da gelogen hat.
Och, ja,
stimmig zu bleiben.
Ja, nee, also wenn du hast halt keinen Bock auf die Abendverabredung und sagst halt, der Hund kotzt, ich kann nicht raus. Also solche Dinge könnte ich mir vorstellen, aber selbst das würde ich nicht machen. Also wenn ich irgendwie verabredet bin und nicht in der Stimmung dazu bin, dann sage ich halt, tut mir wirklich leid, ich bin nicht in der Stimmung dazu.
Mhm.
Wobei ich da auch mittlerweile ganz anders verfahre. Ich gehe dann trotzdem zur Verabredung, obwohl ich nicht in der Stimmung bin, weil die Verabredung war garantiert besser oder wird garantiert besser gewesen sein, als mit mieser Stimmung zu Hause zu sitzen.
Oh, da hast du absolut recht. Außerdem beklage ich etwas in der heutigen Zeit und das ist der Verlust von Verbindlichkeit.
Ja. Ich hasse das schon lange.
Es gibt Leute, die sind so fucking flaky, die lassen dich immer hängen.
Ja.
Die wollen sich mit dir verabreden, sagen aber immer ab.
Ja.
Oder wollen sich verabreden und dann ziehen sie das irgendwie zurück oder melden sich dann gar nicht mehr. Und ich kenne so Leute, mit denen bin ich irgendwie schon seit 5 Jahren dran. Ja, irgendwas zu machen. Und es kommt dir zustande, weil muss hier rumhängen in meinem Jogginganzug. Und sowas finde ich einfach scheiße. Wenn du dich mit mir treffen willst, dann mach's verbindlich.
Ja.
Und weil, wie du sagst, es ist meistens so, wenn man keinen Bock hat und trotzdem hingeht, dann wird's am Ende doch irgendwie nett. Und im besten Fall hat man dann auf einmal Energie freigesetzt,
genau.
Um seinem Alltag weiter nachgehen zu können, guter Laune.
Ja, und man hat vor allen Dingen auch immer, das vergisst man allzu schnell, vor allen Dingen, wenn man jünger ist, man hat nur dieses eine Leben.
Ja, und das ist es.
Der eine Abend, den du nicht mit irgendwem dann in der Kneipe oder weiß der Geier wo verbracht hast, ist halt ein Abend weniger, den du überhaupt mit ihm verbringen kannst.
Ja, so ist es.
Also die Vergänglichkeit ist vergänglicher, als man meint. So,
ja. Ab der Lebensmitte fragt man sich ja auch immer, also das ist auf jeden Fall bei mir so ein Ding, was immer mitläuft, so, wie viele Male werde ich dich jetzt wohl noch sehen? Das denke ich automatisch.
Ja. Wie viele Sommer habe ich eigentlich noch?
Ja, so kann man es auch
vermuten. Ja, ist auch so, ne? Schönes Wetter, irgendwie ein Park vor der Tür und trotzdem hockst du in der Bude, weil, keine Ahnung. Ja, aber wie viele Sommer hast du überhaupt noch, um rauszugehen? Ja.
Ja. Genau.
Aber sonst, also das ist wirklich was ich in den letzten Jahren gelernt habe und so gut wie möglich versuche zu beherzigen. Auch wenn du ein Bad Hair Day hast, geh raus. Wenn du verabredet bist und denkst, ich würde aber lieber vor der Glotze versacken, geh raus. Niemand wird sich darüber ärgern, dass er nicht noch mehr vor der Glotze versackt ist.
Ja.
Frage von Stefan. Kocht ihr gerne für euch selbst oder andere? Und was sind eure Lieblingskochbücher?
Aha, sehr schön. Gute Frage. Also die erste ist sehr schnell beantwortet. Ich koche nicht. Ich habe nie gekocht. Ich kann das nicht. Ich bin damit komplett überfordert. Das ist nicht für mein Gehirn gemacht. Mhm. Keine Aktivität, der ich mich jemals widmen werde. Es sei denn, ich habe Bock auf krasse Experimente. Und zum Thema Kochbuch habe ich hier gerade eins vor mir liegen. Das ist so geil. Ich habe das durchgeblättert und ich habe
also
mich gefühlt.
Du machst also Foodporn, ja?
Ja, absolut.
Okay, cool.
Ich habe beim Durchblättern, ich hatte das Gefühl, ich wäre dicht. Kannst du das vorstellen?
Wie dicht?
Ich war, ja, dicht einfach. Als hätte ich gekifft.
Ach so.
So habe ich mich gefühlt beim
krass.
Beim Durchblättern dieses Kochbuchs. Alles war so krass intensiv und so als würde ich irgendwie so ein kindliches Bewusstsein haben. Weißt du, wenn man ein Kind ist, dann ist man auch von Essen so fasziniert, dass deswegen spielen Kinder auch so gern mit Essen, weil sie es so geil finden, so die Struktur und wie alles so, was für Schatten das Essen wirft. Und es ist wirklich ein wunderschönes Kochbuch und das heißt Granatapfel und Artischocke, eine kulinarische Reise vom Iran bis nach Italien.
Und
ja, kann ich empfehlen, das ist cool.
Okay. Ja, also ich koche für mich selbst, ich kochen für andere, ja, dadurch, dass ich hier ja wirklich ein Jahrzehnt in einer Messi-Wohnung verbracht habe, habe ich wenig Besuch gehabt, sodass ich wenig hätte kochen können. Ich koche halt nicht besonders gut, leider, was im Wesentlichen auch daran liegt, dass ich nicht genug Zutaten hier habe. Also stehen da so, ne, so Fenchelsamen. Ich so, wo kriege ich jetzt Fenchelsamen her? So, das ist
ja, so, das sind so, aber so die Zutaten aus diesen Kochbüchern, gell?
Ja,
so typisch,
und das,
dass man dafür.
Die aber auch sehr gut schmecken und gerade so dieses, ich sag mal so, alles, was so Levante ist, da esse ich halt total gerne. Ich esse gern so asiatisches Zeugs und sowas. Das schon. Ja, aber ja, ich koche, ich würde lieber. Wie soll ich sagen? Ich würde gerne besser und mehr kochen können und habe jede Menge Kochbücher, weil ich nämlich Foodporn auch irgendwie ganz geil finde. Aber also die liebsten sind wirklich, also im Grunde kann man fast blind alles von Jotam Ottolenghi kaufen. Die Rezepte funktionieren sehr, sehr gut. Man braucht aber tatsächlich auch diese, diese seltsamen Gewürze. So, man muss halt Sumach zu Hause haben, habe ich nicht. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, ne, aber gut, wahrscheinlich, wenn ich zu meinem Türken gehe, der wird sowas haben. weil der einfach viele Gewürze verkauft. Aber ja, nee, das und ja, also alle Kochbücher von Otto Lengi, vor allen Dingen kann ich empfehlen, genussvoll vegetarisch.
Und oh ja, da habe ich auch schon ein paar leckere Sachen draus gegessen.
Simple ist auch großartig von ihm, also von Otto Lengi. Das sind halt irgendwie so halbe Stunde Essen fertig Dinger. Dann die Kochbücher, da kann man auch fast blind alles kaufen von Stefan Paul. Vor allen Dingen das Buch von ihm, das heißt Kochen. Kochen. Punkt. Und da ist halt auch so, weißt du, da sind halt so Schnitzel mit Kartoffeln und Mischgemüse-Rezepte drin, aber halt irgendwie neu kombiniert und alles, was du in diesem Buch hast, also die Fleischgerichte, die da so drin sind, oder Fleischrezepte, die vegetarischen Rezepte und Gemüse und alles, die kannst du auch wild miteinander kombinieren. Also das ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Basiskochbuch für Leute, die halt mehr als nur Schnitzel mit Kartoffeln und Mischgemüse machen wollen. Und was ich absolut grandios finde, das ist von Samin Nosrat. Die hatte auch mal einen Podcast, hat die auch mit aufgehört, ein bisschen schade. Von Samin Nosrat, Salz, Fett, Säure, Hitze heißt das. Mhm. Das ist, und das ist auch ein Foodporn-Buch, weil das ist so wunderschön illustriert. Das ist, also, ja, schrecklich, ein schrecklich schönes Buch. K-Wert. Ich habe in der deutschen Übersetzung Übersetzungsfehler aus dem englischen Original gefunden bei den Dosierungsangaben. Und
das geht ja gar
das
nicht.
Das geht überhaupt nicht. Also das geht wirklich überhaupt nicht. Das hatte ich hatte das damals, hatte ich sogar auf Twitter geschrieben. Ich habe sogar geschrieben, hier Vorsicht, wenn ihr Salz, Fett, Säure, Hitze kaufen wollt, Übersetzungsfehler drin. Kauft lieber das Original. Und dann hat sich sogar vom Verlag irgendjemand bei mir beschwert, dass ich das geschrieben habe. Wo ich dann auch zurückgeschrieben habe. Ich habe gesagt, ja, wie soll ich? Weil ich habe eben geschrieben, Vorsicht Leute, ich habe hier einen Fehler gefunden. Das heißt, im Zweifelsfall sind sämtliche Mengenangaben in diesem Buch falsch.
Ja.
Weil ich nämlich nicht überprüfen kann, also ich kann jetzt nicht jedes Rezept einzeln überprüfen in der englischen Originalausgabe, ob das stimmt oder nicht. Ich muss einfach davon ausgehen, entweder ist alles richtig oder es ist alles falsch, weil ich nicht sehen kann, was genau falsch ist. Ja, genau. So, das heißt, Salz, Fett, Säure, Hitze würde ich wahrscheinlich eher in der englischen Originalausgabe mir besorgen. Und da muss man dann mit solchen Sachen leben wie Teaspoon, Tablespoon und Cup, was ja diese vollkommen hirnrissigen imperialen Maße sind, und die muss man sich dann halt übersetzen, je nachdem, was für ein Zeug man hat, weil a cup of oil ist ja auch nochmal was anderes als a cup of flour, also Mehl und so. Das fand ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist das ein richtig tolles Buch, und in dem, in Salz, Fett, Säure, Hitze, da lernt man wirklich was über Speisen. Und das ist halt so toll, weil am Ende läuft es alles auf Salz, Fett, Säure und Hitze hinaus und unterschiedliche Kombinationen davon und Stärke davon und sonst wie was. Also ja, toll, tolles Buch. Ach, kann ich so richtig drin schwelgen. Und was auch immer super ist, was man sich in die Küche stellen sollte, ich weiß jetzt nicht, wie heißt meins? Ich weiß gar nicht. 1000 indische Gerichte oder irgendwie sowas. Es gibt Kochbücher mit indischen Gerichten, die kosten 10, 15 Euro und da sind irgendwie hunderte und aberhunderte von Zubereitungsarten drin. Und das finde ich auch total toll, weil da kann man auch so ein bisschen ja, Inspiration rausziehen, wenn man zufälligerweise Okraschoten im Kühlschrank hat.
Okraschoten, diese schleimigen Dinger. Ach,
völlig geil.
Ich liebe also die ja auch. Ich liebe die auch, aber die sind wirklich schon sehr eigenartig.
Wie hieß dein Kochbuch?
Granatapfel und Artischocke.
Granat muss ich mir für die Granatapfel und Artischocke für die Shownotes mal. Granatapfel und Artischocke, eine kulinarische Reise. Ja, wunderbar. So, weiter geht's. Christiane hat sich gerade gefragt, ob man auch nach etwas anderem als Blut rünstig sein kann, und gebe die Frage hiermit an euch weiter.
So milchrünstig.
Rünstig. Ich bin so
milchrünstig.
Was ist denn
Reisrünstig?
Ja, aber was ist denn überhaupt Runst?
Runst? Keine Ahnung.
Runst
heißt das bestimmt mal. Sowas wie Gier.
Der Runst ist ein Fließgewässer im bayerischen Landkreis Traunstein. Nein. Ein Runst ist eine Rennsteigwanderung. Rinnsal. Flussbett, strömende Flut. Runst. Runst, Runst. Das Fließen, Rinnsal, Runsa, Strom, Flut, fließendes Wasser.
Das macht gar keinen Sinn, Holger. Das ist.
Naja, also, Blut fließt. Blut rünstig. blutrünstig, bluttriefend, da ergibt es Sinn. Und dann aber blutdürstig, da ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Mittelhochdeutsch, Blutorunz, Blutorunzek.
Runzek.
Blutorünstek. Blutorünstek.
Voll der Vampirname.
So cool, Blutorünstek.
Das ist so ein tschechischer oder rumänischer Vampirname. Graf Blutorünstek.
Blutorünstek, bitte.
Rünstek.
Runz, das fließende Rinnsal.
Oder so Ungar. Fließen. Oder so Ungarisch hört sich das an.
Blutorünstek, Esbestek. Ist ja lustig. Ja, aber nee, also runzt. Ich weiß nicht, was sonst noch so seltsam. Vor sich hin runztet.
Nee, runzt. Gar nichts. Nischt. Das ist exklusives Blutgerünstel.
Ach, ist herrlich, dass wir so in der Pandemie sitzen. Zum Beispiel hier, Leo fragt, also er schreibt, es ist der 23.12.2020. Die Welt befindet sich tief in der Covid-19-Krise und kurz vor dem ersten Weihnachtsfest mit Corona als globalem Phänomen. Deutschland steckt tief in der zweiten Welle, aber Maßnahmen werden verpennt, Impfstoffeinkäufe werden verbockt und so weiter. Hiobs Botschaften aus England und Südamerika bezüglich Mutationen des Virus sind ganz frisch und es scheinen viele Fragen unbeantwortet. Zeitsprung in die Zukunft bzw. Gegenwart. Hier bitte Datum einfügen, 8. Januar 2025. Haben wir die Krise in den Griff bekommen? Ist die Welt durchgeimpft? Ist SARS-CoV-2 ausgerottet? Was haben wir gelernt? Gehen wir andere Krisen, zum Beispiel Klima, jetzt mit mehr Entschlossenheit an? Haben wir die Krise in den Griff bekommen? Ja. Die Krise, ja. Also dafür haben, Krise, dafür haben wir uns genau. andere Krisen
aber,
geschaffen,
Long-Covid. Transferleistung null.
Ja. Also wir haben halt eine neue Krise dazu bekommen, das ist Long-Covid, was ja durchaus viele Menschen befällt. Die Welt ist durchgeimpft. Leider Gottes haben wir es nicht geschafft, das Ding so eine ausrottende Impfung zu machen, wie bei Polio, wobei das ja auch gerade wieder kommt. SARS-CoV-2 ist eben nicht ausgerottet und wird es dann vermutlich auch nicht, es sei denn, es gibt noch irgendwie einen Impfstoff, der allen Mutationen zuvorkommt oder sowas. Gelernt haben wir, was haben wir denn gelernt eigentlich?
Hygiene. Wir haben Hygiene eingeübt.
Eingeübt.
Wir haben es so eingeübt, dass es in unsere Routine eingegangen ist. Ja. Also das habe ich zumindest gelernt. Mhm. Und auch gelernt, dass man erkältet nicht in der Öffentlichkeit herumrotzt, sondern man zieht eine Maske auf. Oder man macht es wie ich, wenn man keine Masken mag, man bleibt einfach zu Hause. Ja, ja, denn darum geht's mir. Als ich gesagt habe, da waren ja einige irritiert, letzte Folge, dass ich kein Maskenfan bin. Ich find's nicht geil, eine Maske aufzuhaben. Natürlich finde ich Masken gut. Mhm. Ja, als Schutz für andere. Das nur, um das mal klarzustellen.
Nicht zum Selbstschutz, das ist dir egal.
Das ist mir relativ egal, weil ich tatsächlich ein sehr gutes Immunsystem habe und das gerne einfach so freihand habe.
Die Rede vom guten Immunsystem ist in der Regel ein Hinweis darauf, dass man nichts über sein Immunsystem weiß, übrigens.
Das basiert jetzt einfach nur auf meiner Erfahrung. Mhm. Ich stecke mich selten mit irgendwas an. Mhm. Ja, aber die Frage war ja eine andere. Die Frage ist, was haben wir daraus gelernt? Und ich habe tatsächlich daraus gelernt, regelmäßig Hände zu waschen. Und da einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass man krank nicht in der Öffentlichkeit seine Sachen herumrotzt, was übrigens nicht auf andere Menschen zutrifft. Also in der Buchhandlung war es dieses Jahr wieder, also letztes Jahr, so schlimm, wie da die Leute rumgerotzt und rumgeschnieft haben. Da habe ich echt gedacht, ist euch das nicht peinlich?
Das ist eigentlich das Tragischste daran, ne? Dass man hätte ja eigentlich erwartet, dass vernunftbegabte Menschen sich denken, ich gehe mal lieber nicht in den Buchladen. Oder ich packe mir eine Maske drüber, wenn ich in den Buchladen gehe, weil ich so rumrotze. Also irgendwie ein bisschen
und weißt du, das ist ja kein Problem, wenn man sich mal räuspern muss oder wenn man mal husten muss. Wenn man irgendwie, das ist ja, was machen wir ja ständig, ja. Aber wenn jemand das permanent rumhustet und rumrotzt, dann muss ich davon ausgehen, dass das jetzt keine spontane Reaktion seines Körpers ist.
Genau, ja.
Sondern dass du das schon länger weißt.
Ja, das ist wirklich, wirklich ein bisschen tragisch. Und so gesehen haben wir eigentlich nichts gelernt. Also einige von uns haben was gelernt. Ich zum Beispiel auch, also das mit der Hygiene, also ich wasche mir nicht öfter die Hände als sonst, oder? Ja, schon. Also ich hab meistens so ein Desinfektionsfläschchen dabei, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie an öffentlichen Orten unterwegs bin, wo ich viele verschiedene Sachen anfasse und so. Da bin ich tatsächlich ein bisschen vorsichtiger geworden und ich begebe mich vor allen Dingen, also ich bin sowieso nicht gerne in Menschenmengen, bin ich noch nie gewesen. Also das fand ich auch so im Theater sitzen mit ganz vielen Leuten. Ich finde Theater zwar toll, aber da so im Publikum sitzen finde ich immer irgendwie doof. Also fand ich auch früher schon irgendwie doof. Und das ist tatsächlich heute so, dass ich mir wirklich viel stärker überlege, ob das, was ich vorhabe, es wert ist, mich einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Und da geht's nicht nur um Covid, sondern da geht's auch um alle möglichen anderen Atemwegserkrankungen, weil ich früher sehr oft Atemwegserkrankungen hatte. 3 oder 4 Mal im Jahr hat's mich ausgenockt mit irgendwie grippalem Infekt oder was auch sonst da angekommen sein mag. Und das habe ich seitdem nicht. Also ich habe seitdem nicht mehr wirklich irgendwelche Infekte oder so. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich nicht mehr so viel S-Bahn fahre und vor allen Dingen, dass ich nicht mehr in einem Hörfunkstudio arbeite, wo alle alles mit den Händen anfassen und natürlich krank arbeiten kommen, weil sie Schiss haben, am nächsten Dienstplan nicht mehr drin zu stehen.
Ja. Das hast du auch alles erzählt, schon letzte Folge übrigens.
Ja. Ach so, okay, ja, dann.
Wir müssen jetzt damit rechnen, dass die Fragen sich wiederholen werden und dementsprechend auch die
Antworten. Da musst du mir einfach übers Maul fahren und sagen, halt's Maul, hast du schon gesagt, ich vergesse doch immer alles. Gehen wir andere Krisen jetzt mit mehr Entschlossenheit an? Nein, ganz im Gegenteil. Also wenn ich mir angucke, als die Russen die Ukraine überfallen haben, die Zögerlichkeit, mit der die Bundespolitik an diese Krise rangegangen ist, das finde ich total unfassbar. Also ich hätte gedacht, gut, es ist natürlich eine komplett andere Krise, aber mehr so ein, also ich habe heute noch das Gefühl, dass die Bundespolitik überhaupt nicht so richtig ins Handeln kommt, sondern dass sie so vor sich rumzögern und ein bisschen zaudern und ein bisschen gucken und ein bisschen warten, aber nicht einfach mal das Heft des Handels in die Hand, mit die Sache in die Hand nehmen. Und das ist genau das Verhalten, was ich finde, was wir auch in der Pandemie gesehen haben. Da wurde gezögert und waren sie sich nicht ganz einig. Und wenn dann mal jemand gesagt hat, so, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen, einfach nur um die Sache in die Hand zu nehmen, dann war es auch wieder nicht recht. Und dann gab es wieder irgendwelche Stimmen, die gesagt haben, nein, das geht auf keinen Fall. Finde ich total schwer.
Ja.
Der Alexander schreibt, es ist der 1.2.21, Holgi twittert gerade, damals Twitter, dass er sich nach seiner Covid-19-Infektion wieder gesund fühlt, was ich ja nicht wirklich getan habe. Die Pandemie ist nun hoffentlich vorbei. Wie war es so in der Rückschau, vermutlich 4 Jahre später? Ist die Erinnerung schon verblasst oder war es so einschneidend, dass ihr es noch gut vor Augen habt? Was ist heute anders als 2019 vor der Pandemie? Puh. Wie war es so in der Rückschau? Ich muss ja echt sagen, dadurch, dass ich ja das Glück hatte, all meine Arbeit, inklusive der Live-Radiosendungen bis Anfang 2021, also all meine Arbeit von zu Hause aus dem Wohnzimmer raus erledigen zu können und meinen Lebensunterhalt weiter verdienen zu können, das war so schlimm nicht. Also das war scheiße. Ich bin ja auch in eine Depression gefallen in der Zeit. Und klar, das war irgendwie alles unangenehm und Ungemach und so. Aber jetzt so in der Rückschau, für mich persönlich war es nicht so schlimm.
Ja, für mich schon. Weil? Aber das zeigt sich halt erst jetzt. Die Corona-Jahre an und für sich, die habe ich gut überstanden. Ich habe viel übersetzt in dieser Zeit, da war also für alles Mögliche gesorgt, nur man darf nicht vergessen, dass eins so ein großer Pfeiler meines Jobs darin bestand, Lesungen an Schulen zu machen und generell öffentliche Lesungen zu machen. Und das ist alles so krass eingebrochen während der Corona-Jahre aus offensichtlichen Gründen, dass der Verlag keinen Anlass mehr sah, mein Buch weiterzudrucken, weil natürlich die Verkäufe zurückgegangen sind. Und das finde ich halt richtig scheiße. Das tut mir richtig weh. Aber auch das hat seine guten Seiten, weil ich jetzt halt gezwungen bin, über neue Sachen nachzudenken. Ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, dass mir da Lebensjahre gestohlen wurden, seltsamerweise.
Also gestohlen nicht, also aber die sind halt weg. Das habe ich auch so. Diese Jahre existiert haben, merke ich nur daran, dass ich nicht verarmt bin. weil ich eben meinen Job nicht machen konnte oder sonst irgendwie was. Also das ist das Einzige, dass ich denke, hä, warum hast du so viele Ersparnisse? Ah ja, da waren ja noch 3 Jahre oder 2 oder so, in denen du normal weitergearbeitet hast. Ja, ja, also das stimmt. Geraubt jetzt nicht, weil...
Aber ich habe dann auch wiederum den Eindruck, dass es anderen Leuten schlechter ging und darunter auch halt Leute waren, die uns spenden, die uns gespendet haben.
Das mit Sicherheit,
und ich weiß nicht, wie es mit deinen Spenden geht, aber meine Spenden sind wirklich extrem zurückgegangen. Das ist richtig spürbar. Und dabei haben wir jetzt nicht in der Zwischenzeit etwa aufgehört zu podcasten. Wir waren ja die ganze Zeit da.
Du hast ja in trockenen Büchern ewig nicht gemacht.
Ja, das stimmt.
Also das
stimmt.
Ja,
aber
könnte ich mir vorstellen, dass dann auch die Leute sagen, na, da kommt nichts mehr, dann leite ich jetzt mein Geld woanders hin.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Andererseits, es ist ein Projekt, so eine Folge zu produzieren, nimmt 20 bis 40 Stunden in Anspruch. Und da hätte sonst noch was an Spenden zusammenkommen können. Das wäre kein angemessener Ausgleich dafür gewesen. Also wenn ich so etwas mache, dann muss das 100%ig Bock getrieben sein.
Verstehe.
Und dass mir das halt Lohn genug ist.
Aber was du sagst.
Ich habe mir wirklich mal früher, habe ich mir die Illusion gemacht, dass ich mit Podcasts irgendwie was auffangen könnte finanziell, aber das ist jetzt vorbei. Hm.
Was du sagst, also ich habe schon gesehen, also es gab Spendeneinbrüche oder Spendenrückgang, aber nicht so dramatisch. Aber trotzdem, also ich habe auch Mails gekriegt von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ey, ich habe dir jetzt immer was in den Hut geworfen, aber wir sind gerade auf Kurzarbeit oder mein Laden ist leer, ist zu, ich kann das im Moment nicht, es tut mir sehr leid. Also sowas ist durchaus passiert,
ist total verständlich.
Ja, sicher, natürlich. Also und gerade für die Leute macht man es ja dann, also es ist ja jetzt nicht so, dass das alle.
Für die Leute macht man es dann umsonst. Genau.
Genau, für die macht man es halt umsonst, für die irgendwie den Fünfer oder die 2 oder was auch immer nicht übrig haben jeden Monat. Dafür ist ja so eine Mischkalkulation irgendwie ganz gut. Oder nee, ist das Mischkalkulation? Nee, wie heißt das? Freemium? Nee. So wie die Taz das halt auch macht. Ja, die sagt, okay, ihr könnt hier ein Abo abschließen. Es gibt aber auch alles für lau bei uns.
Ja.
Und die haben trotzdem viele Abonnenten. Ne? Das ist halt.
Ja, vielleicht auch deswegen, weil gerade die Taz-Leserschaft sich denkt, boah, wir finden dieses Solidaritätsprinzip so geil.
Ja, natürlich.
Und wenn ich Geld habe, dann stecke ich es da rein.
Darum habe ich von denen auch ein Abo und das nicht zum ermäßigten Preis, sondern zum Normalpreis. Nein, ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass diese Pandemiejahre, vor allen Dingen die krassen Jahre 2020, 2021, dass die sehr, sehr vielen Menschen wirklich sehr geschadet haben oder zumindest deren Leben vom Kopf auf die Füße gestellt haben.
So,
also dass ich kann überhaupt nicht, eigentlich sollte ich da überhaupt nicht drüber sprechen, so sehr wie mir die Sonne aus dem Arsch scheint diesbezüglich. Also ich habe keine Nachteile daraus gehabt. Ich habe sogar Vorteile daraus gezogen. Ja. Ich musste nämlich nicht mehr für ein einstündiges Interview
um die
10 Stunden, 12 Stunden mit dem Zug in die tiefste Pampa fahren und dann wieder zurückfahren. Das war für mich nur von Vorteil.
Ja.
Also das ist wirklich ein bisschen bizarr. Und ich habe sogar geheiratet, mitten in der Pandemie. Ha. Mit der traurigsten Junggesellenabschied aller Zeiten.
Ach ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber ernsthaft, diese Jahre, die kommen mir in der Gesamtperspektive meines Lebens wie so im Zeitraffer durchgehuscht vor. Weißt du, wie das manchmal ist, wenn so Wolken über den Himmel rasen als Effekt? Ja.
Nein, es war Weihnachten 2019 und das nächste Weihnachten war Weihnachten 2023.
Ohne Scheiß. Hm? Genau so war das. Ja. Es ist total krass, so als wären mir diese Jahre rausgeschnitten worden aus meinem Leben. Weißt du, ich werde in 2 Tagen 44 Jahre alt und ich denke mir, was? Wie bitte was? Also jetzt ernsthaft, das erschüttert mich bis ins Mark. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Wo sind denn die Jahre hin? Wann war ich denn bitte Ende 30? Wann war ich Anfang 40? Wann ist das passiert? Was ist denn da los? Ich bin wirklich da absolut fassungslos.
Aber dass diese Jahre so rausgeknipst sind, so rausgekrispert, Das habe ich allerdings auch. Also wenn ich so drüber nachdenke, das war halt gleichzeitig eine extrem intensive Zeit, aber gleichzeitig auch eine ereignisarme Zeit. Weil es gab nur dieses eine Ereignis.
Du, das ist es. Und das ist nämlich auch verantwortlich für das Zeitempfinden. Je älter du bist, umso schneller vergeht die Zeit, umso mehr scheint sie zu rasen, weil einfach wenig Neues passiert, wenig Abwechslung, je mehr du in Routinen hineingerätst. Deswegen kommt den Kindern, Sommerferien kommt ewig lange vor, weil die jeden Tag einen krassen Scheiß erleben. Mhm. Und wenn du erwachsen bist, alles so gleich ist und Corona war ja wirklich die Gleichförmigkeit schlechthin.
Ja, vielleicht sind auch deswegen so viele ausgerastet. Also diese ganzen Schwurbler und die ganzen Faschos, die da aus, unter ihren Steinen hervorgekrochen sind. Vielleicht war das wirklich im Wesentlichen so eventgetrieben. Also dass die unbedingt was erleben mussten oder unbedingt was erleben wollten.
Ja, na,
und
klar.
Sich dann natürlich das dann einfach den Weg des geringsten Widerstandes gewählt haben, nämlich einfach zu behaupten, ihr liegt alle falsch. Ja.
Ja.
Ja. Wir werden
und
noch
sie
mehr.
Wussten ja, dann knallt's. Sie wussten immer, wenn es knallt dann.
Genau, sie
und,
wussten, wenn es knallt. Ja. Genau, ja, genau. Ich glaube, wir werden noch einige solcher Fragen beantworten in den nächsten Sendungen. Jetzt beantworten wir aber die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Wochen verursachen mir Blähungen im Darmbereich. Und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Das war ein Zitat aus Stonk, aus diesem Hitler-Tagebücherfilm. Nee, immer wenn ich irgendwo was mit Ü oder Ö oder sowas sage, fällt mir dieser Satz ein, wie sie versuchen, Hitlers Handschrift, also vermeintliche Handschrift zu entziffern. Die Hü, die Ü, die verursachen. Naja, guckt euch Stonk an, das ist einer der letzten wirklich großartigen Filme, der in Deutschland produziert wurde. Gucken, was die Filmfans jetzt alle kommentieren. Die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurell lautet, wie geht's uns denn heute?
Wie geht's uns denn heute? Ja, wie geht es uns denn? Also heute geht's mir tatsächlich mal ganz gut.
Wo ist sie denn?
Ein kleines Hündchen, gell?
Genau, feine.
Ein feine. Hund im Büro, hier sitzt er. Also, heute geht's mir tatsächlich mal ganz gut. Ich habe meine Schlaflosigkeit gut in den Griff bekommen. Ich bin ja seit 6 Monaten schlaflos. Aha. Also so nachtsüber schlaflos und tagsüber Nerven komplett am Ende und Heulkrämpfe und so weiter. Furchtbare Phase. Wo ich aber schon gesagt habe, das fühlt sich irgendwie wie so Transformationszeug an. Deswegen ist es nicht so schlimm. Jedenfalls habe ich die Schlaflosigkeit in den Griff bekommen mit 2 Sachen, die für mich absolut life-changing waren. Ich
Alkohol und Heroin.
Ich habe aufgehört, Kaffee zu trinken und ich habe nie viel Kaffee getrunken. Einfach nur eine Tasse am Morgen, aber die war anscheinend schon zu viel. Jedenfalls habe ich Koffein jetzt gestrichen. Und wenn ich jetzt rausgehe und ich bin eigentlich viel draußen, tue ich mir keine Kopfhörer mehr in die Ohren.
Verrückt werden.
Ich dachte, in meinen Ohren muss es immer ballern. Da muss immer geile Musik sein.
Ach
da
so,
muss immer Podcast laufen.
Ich habe so Noise-Canceling-Kopfhörer, die tue ich mir rein und ich höre gar nichts. Ich laufe 50% dessen, wo ich mit Kopfhörern durch die Gegend laufe, habe ich überhaupt gar kein Geräusch auf den Kopfhörern, sondern mache nur alle anderen Geräusche weg.
Okay, ich verstehe, das ist was anderes. Nee, ich musste immer permanent irgendwie meine eigenen Gedanken, mein eigenes Kopfgelaber, so Kopfchaos überdröhnen mit irgendeinem Input, mit irgendeiner Scheiße. Nur das Problem dabei ist, das weiß ich dank einer tollen Psychologin auf YouTube, das Problem damit ist, dass dein Gehirn den ganzen Tag über rummachen muss. Mhm. Du musst es einfach machen lassen. Du hast Probleme in deinem Leben, vielleicht so kleine Irritationen oder so, die musst du verarbeiten, solange es Tag ist, weil wenn du diese Sachen ständig wegballerst mit Input, mit Content, auch wenn es die geilste Musik ist, ja, Musik kann auch schlecht sein, wenn sie dich ablenkt oder irgendwo in einen inneren Film reinwirft, der nichts mit deinem Leben zu tun hat, dann holen dich nämlich diese Grübeleien nachts ein und dann grübelst du nachts. Und nachts bist du auch hormonell in der schlechtesten Situation, über dein Leben nachzudenken.
Das kannst du komplett vergessen, ja.
Dann kommen Panikzustände auf, dann bist du auf einmal, alles ist dunkel, du bist orientierungslos, du fühlst dich wie damals als Kind, als dein Onkel dich im Wald alleine zurückgelassen hat und solche Sachen passieren dann, ja. Und jetzt laufe ich nicht mehr mit Kopfhörern durch die Gegend rum, sondern lasse einfach die Umgebung auf mich wirken und auf einmal habe ich wieder eigene Gedanken und ich weiß wieder, was wichtig ist und bearbeite meine Probleme während des Tages. Ja, und seitdem kann ich eigentlich ganz gut schlafen. Letzte Nacht wieder mal nicht. Also so Ausreißer gibt's halt immer wieder, aber alles in allem klappt das. Deswegen geht's mir gut. Ich möchte sagen, ich bin voller Hoffnung.
Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ich bin voller Hoffnung, denn der Winter ist jetzt nicht mehr allzu lange. Also der Winter macht mich ja immer doch depressiv und unbeweglich und so. Und letztes Jahr war halt, da haben wir ja oft genug drüber geredet, die ganze Situation mit meinen Eltern, das war halt wirklich krass.
Grenzwertig, ja.
Das war wirklich, wirklich krass. Also gerade seelisch war das extrem belastend. Dazu dann meine depressive Verstimmung im Winter. Das heißt, ich habe dann irgendwie so und so, so tatsächlich seit gestern. Gestern war das erste Mal, dass ich dachte, oh, ich fühle mich, als würde es ein wenig aufwärts gehen. Die ganze Geschichte mit meinen Eltern ist ja weitestgehend gelöst. Also ne, so die haben Platz im Altersheim. Das ist ein schönes Heim. Das ist genug Geld da, weil das Haus verkauft ist und so. Also es gibt da jetzt keine strukturellen Probleme mehr. Das ist einfach nur eine traurige Sache, so alten Menschen dabei zuzugucken, wie sie ja im Grunde auf den Tod warten. Machen wir uns nichts vor. Ja. Und das ist halt traurig, aber das gehört halt wahrscheinlich auch zum Leben irgendwie dazu. Und ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal diese Woche wieder so die Hoffnung, dass es mir im Frühling wieder gut gehen wird. Und das ist eigentlich auch, das finde ich ganz schön. Ja.
Ist toll, gell?
Ja, sonst ja. Geht's mir, also mir geht's nicht schlecht, muss ich sagen. Auch wenn dieses Jahr die Auftragslage schlecht wird. Also ich werde wahrscheinlich Aufträge verlieren dieses Jahr.
Aber vielleicht wirst du neue dazu gewinnen, ja, die du noch gar nicht kennst.
Das Gefühl habe ich langsam auch nicht mehr, weil es gibt nicht mehr, also der Jobmarkt für Podcaster, sag ich mal, oder der Auftragsmarkt für Podcaster ist nicht mehr so rosig, jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es für andere aussieht, denn man muss auch mal sagen, ich bin Mitte 50 und eventuell wollen die Auftraggeberinnen, die Sender, wer auch immer, die Plattform, also wer auch immer da irgendwie Leute engagiert, um Podcasts zu moderieren, zu produzieren. Vielleicht wollen die auch einfach lieber 35-Jährige hören.
Ja.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also die, ich sag mal, die Menge an Anfragen, hier kannst du uns mal ein Angebot schicken, können wir mal irgendwie einen Workshop machen, wir würden gerne Podcasts machen, wie geht denn das und so. Diese Anfragen sind über die Jahre immer weniger geworden, tatsächlich.
Ja, ja,
das ist. Was natürlich sicherlich auch dran liegt, dass der Markt auch, also vor 10 Jahren habe ich mit 5 Leuten konkurriert, heute konkurriere ich mit 500. Wahrscheinlich macht das auch was aus und so. Aber ja, die fetten, ich sag mal so, die fetten Jahre, ich fürchte, die fetten Jahre sind jetzt vorbei. Aber auch die mageren Jahre sind okay, also schlimm wird's, wenn ich erzähle, dass ich meinen Campingbus verkauft habe. Dann weißt du, dass ich am Ende bin. Mhm. Ja, nee, also ist
gut doch, zu wissen.
Ja. Und vor allen Dingen, also so beschissen, wie das Leben auf der Makroebene aussieht. Ja? Einfach ein Blick in die Zeitung. So beschissen, wie die Welt gerade ist, so beschissen kann es auf der Mikroebene, also so mies kann mein Leben gar nicht werden. So, von daher ist da auch der Vergleich immer was ganz gut funktioniert.
Ja.
Und wie ich sage, so das war krass, seelisch krass mit meinen Eltern und sowas. Es war zu jedem Zeitpunkt so, dass wir genug Geld hatten, alles, was wir an Dienstleistungen, Hilfe und sonst wie gebraucht haben, aus dem Stand bezahlen zu können. Und ich denke dann jedes Mal, wie viele Leute gibt es, bei denen eben nicht genug Ersparnisse da sind, um mal für 1.000er den Gärtner kommen zu lassen,
ja,
der den 2 Jahre verwilderten Garten aufräumt. Ne? Weil, so, das finde ich, ja, immer wenn ich darüber nachdenke, wird mir komisch, weil ich das ist nicht so, und ich bin Freiberufler, ich kann mich kümmern, ne? Wenn ich mit der Krankenversicherung telefonieren muss, dann mache ich das zu der Uhrzeit, wo ich das für richtig halte. Jemand, der im normalen 9-to-5-Job arbeiten geht, der kann das oft gar nicht. Wann machen die das? Und das ist ganz interessant, da haben wir bestimmt auch schon drüber geredet, habe ich in vielen anderen Sendungen auch schon drüber geredet. Das lässt mich nicht los. Die Vorstellung, dass die Mehrzahl der Menschen in der gleichen Situation wie ich es mindestens dreifach so heftig abgekriegt hätte.
Ja.
Und wie heftig das für mich schon war. Mhm. Wie sehr muss das dann andere Leute aus der Bahn kegeln? Oder eben auch nicht, kann natürlich auch sein, weil die vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, den ganzen Tag darüber nachzudenken, wie heftig das ist.
Ja, genau.
Kann natürlich auch sein, ja. Aber ich fürchte, so ist das nicht. Naja.
Ich fürchte, wir haben 1/4 Stunde überzogen.
Oh Gott, da schneide ich alles weg. Also es hatte sowieso Längen.
Nein. Um Gottes Willen. Nein, lass es so. Das ist ein authentisches Zeitdokument.
Leider hatte sie die Längen nicht am Schluss. Nein, natürlich, wir lassen das so. Und wir können auch gerne mal eine 8-Stunden-Sendung machen oder sowas.
Kommentare dazu, bitte.
Dauersendung. Dauersendung machen wir
mal. Dauerwerbesendung.
Genau. Das muss anders heißen. Dauervrind. Wir verhandeln noch. Wir denken noch drüber nach. Alexandra ja. Tobor, vielen Dank.
Dir auch.
Bis und zum euch nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Ist nicht tot.